Alessandro Causerano mein Name. Wie man im Namen schon hört, stolzer Münsterländer mit sizilianischen Genen. Mit Box Cuisine kam die Idee, wir müssen das Fleisch noch anderweitig loswerden. Und dann kam das Thema halt, wie werden wir das los? Und haben den Wochenmarktwagen für uns entdeckt. Und dann war die Steakschule geboren. Da stehst du morgens um 4 Uhr auf. Parierst noch die Ochsenbäckchen als Student, ne? Parierst morgens um 4 Uhr Ochsenbäckchen.
Ohne das gelernt zu haben.
Ohne das gelernt zu haben. Alles selber über YouTube und Co. beigebracht.
Du bist ein YouTube-Metzger.
Auf jeden Fall. Der Sinn, dass man als Unternehmer, wenn man dann Geld bekommt, ne, dass man das natürlich nicht auf den Kopf haut im Idealfall, und sondern wieder schlau investiert und auch nicht alles in Immobilien. Also Steine sind mit Sicherheit auch toll, aber wir finden es spannend, Themen zu entwickeln. OC steht nicht für OC California. OC steht quasi für das verlorene Selbstbewusstsein, was wir den Männern zurückgeben wollen. Und OC steht für Original Confidence. Also, wenn man sich unsere Kunden und Ergebnisse anguckt von unserem Haarsystem, dann ist es ja wirklich so, dass du volles Haar hast, wo du reingreifst, wo du nur ein bisschen Haarwachs nimmst, da träumt jeder Haarlose von, durchs Haar geht und dann stehen die Haare, ne?
Erste Episode mit Jans Übertragungswagen. Bro, vielen Dank dafür, dass du das möglich machst. Wir können nämlich jetzt überall hin und Corona-konform, meterweit Abstand, trotzdem geile Episode aufnehmen. Und diese Episode ist eine Besonderheit, weil die ist voll geil. Also natürlich sind die alle interessant, die wir machen. Aber für mich persönlich war das ein Riesen-Learning, nämlich die Sichtweise zu verändern. Und ich verstehe jetzt Männer mit schütterem Haar oder so ein bisschen Haarproblem, auch was ein Ego angeht, wo das herkommt, was man dagegen tun kann und was das für ein krasser Markt ist. Also Leute, tune in, das ist eine richtig geile Episode, viel Spaß dabei. Erster Remote, nicht im normalen Studio, sondern wir haben jetzt ein portables Studio, quasi so wie der WDR. Wir können überall hinkommen mit unserem Aufnahmefahrzeug und können dann diese Podcast-Aufnahmen machen. Und heute sind wir hier mit dem Alessandro im Medienhafen. Sag doch mal Hallo.
Hallo.
Da ist er.
Schön, dass wir hier sind.
Geht schon los?
Ja, geht schon los. Wir sind schon die ganze Zeit am Aufnehmen.
Ich bin gerade erst reingekommen.
Wir sind gleich fertig.
Ja, ist ja super. Perfekt. Ja, schön, dass ihr hier seid.
Ja, hol uns noch mal ins Boot. Also so, die Hard Facts, ne? Name, Geburtstag, dies, das, wo du herkommst.
Sehr gerne. Das Wichtigste, letztes Jahr 30 Jahre alt geworden. Alessandro Causerano mein Name. Wie man ins Namen schon hört, stolzer Münsterländer mit sizilianischen Genen. Das ist klingt gefährlicher, als es ist.
Und kommt das häufig vor?
Die Mischung? Ich habe das jetzt noch nicht so oft gesehen, aber ja, wie gesagt, bin im Münsterland aufgewachsen, habe da auch den Tobi kennengelernt, der ja auch bei den Beyond Boys ist, und ja, hatte eine tolle Kindheit, haben da ja sehr gut gelebt, und ja, jetzt lebe ich in Düsseldorf seit 6 Jahren.
Oh, das ist ja schon relativ lang, 6 Jahre.
Genau.
Bist du der, also seid ihr quasi so die Familie in Münsterland gewesen, wo alle immer ehrfürchtig die Straßenseite wechseln, wenn ihr da lang spaziert?
Nee, nein. Wir waren eher die Familie, wo wo man zum Waffelbacken vorbeigekommen ist. TKKG-Kuchen gab es bei uns damals zu Hause.
Gut, dass das L da in dem Wort war, ne? Waffeln.
Genau. Richtig.
Richtig.
Okay, also keine, also war nicht irgendwie Gastro irgendwas so? Also
Nee, gar nicht. Nee. Okay. Meine Mutter war Lehrerin. Also Lehrerin. Ganz harmlos.
Harmlos, okay, ja. Cool. Und dann im Münsterland groß geworden, was da? Studiert? Was hast du gemacht?
Ich habe ursprünglich Lehramt studiert.
Oh, was denn?
Genau, Wirtschaft und Spanisch.
Spanisch?
Ja.
Als Italiener?
Hablo español.
Ciao, Bella.
Das war Italienisch.
Wie ihr wisst, wir sind hier international. Genau. Am Stissel. Okay, also erstmal Lehramt, das ist ja spannend. Wie kommen wir da drauf? Wegen Mama oder was ist bei dir?
Genau, Mutter Lehrerin. Ich habe ursprünglich dann erst BWL studiert in Bochum, an der RUB.
Ja.
Bin auch nach Bochum gezogen, Bochum-Riemke. Das war dann ein kleiner Kulturschock vom Münsterland.
Ist anders.
Auf jeden Fall. Und habe dann dort gemerkt nach zwei Semestern, wo ich auch motiviert war, aber mit 2000 Leuten Wirtschaft studieren in einem Audi Max, da dachte ich, ich muss mich nochmal unterscheiden und habe dann entschieden, ich mache Lehramt mit der Option, dass ich Wirtschaft weitermache. Mhm. Und so kam dann der Wechsel, dass ich dann nach Essen gewechselt bin und habe dort dann Lehramt studiert, aber habe weiter in Bochum gelebt, weil Bochum hat auch einen Charme, kann man sagen.
Bochum, ich bin in die.
Wie war das? So ähnlich.
Ja. 2000 Leute sind da echt.
Genau, also der Studiengang Management and Economics, da fängst du an mit 2500 Kommilitonen. Ne?
Wie viel kommen denn durch?
Du, gerade am Anfang ist die Absprungrate natürlich hoch. Ne? Alle sagen, ich mache Wirtschaft und leg da mal los und werd Manager. Und ich denke, da werden schon Top-Leute entwickelt an der Ruhr-Uni dort. Ne? Und für mich war es einfach so, dass ich mich unterscheiden wollte da und hatte dann direkt gemerkt, dass ich das anders machen muss oder möchte. Und bin dann nach Essen gegangen. Und dort war es wiederum dann so, dass ich mich so ein bisschen unterfordert gefühlt hatte. Und dann kam halt die Idee, ich mach doch mal hier nebenbei noch ein bisschen was Geschäftliches vielleicht und habe mich bei so Businessplan-Wettbewerben dann angemeldet. Und
aber erstmal so ganz alleine von dir aus.
Genau, von mir aus. Da gab es auch keine Inspiration oder so. Wie gesagt, da im Münsterland bei uns, da gab es auch jetzt irgendwie nicht irgendwie der große Unternehmer in der Familie, der uns da oder mich inspiriert hatte oder Tobias auch nicht. Und dann kam da heraus dann quasi die Idee, neben dem Lehramtsstudium, das war im Bachelor damals noch, nebenbei noch was zu gründen, weil man halt die Zeit hatte. Ne? Und
ja, genau. aber die Ambition ist ja interessant. Wo kam die denn her?
Du, ich hatte immer schon Gespür, so Sachen zu verkaufen zu können oder Leute zu begeistern vor allen Dingen, um etwas zu kaufen. Ne? Sei es, wenn ich von Hardware begeistert war oder so, habe ich immer die Leute überzeugt, pass mal auf, wenn du dir das Produkt holst, dann bist du happy auf jeden Fall. Ich bin da auch sehr happy mit und das war immer schon so ein Gen in mir. Und genau, das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich Interesse daran hatte, wie das so ist, wenn man das mal professionell macht.
Und dann hast du dann quasi was Businesspläne, also Case Models quasi genau. Modelliert und die dann vorgestellt, richtig. Ohne die umzusetzen, sondern einfach nur den Case modelliert oder was hast du
da? Genau, da haben wir dort angefangen. Ich hatte die erste Geschäftsidee war Unimatch. Das war damals, als Tinder bei uns noch nicht so richtig verbreitet war, hatte ich die Idee, wir machen so eine Dating-Plattform für die Uni. Ne? Die hatten ja
das
viele.
War doch reines Eigeninteresse.
Genau, die richtig. Sparkasse Duisburg war das damals, die diesen Businessplan-Wettbewerb organisiert hatte. Die war auch davon angetan, aber auch nicht so sehr begeistert. Gewonnen hatte dann so ein, ich glaube Crockett-Platz. Der hat den ersten Platz dann so der Crockett-Platz der Zukunft. Der hat dann den ersten Platz gemacht und wir haben dann nicht aufgegeben. Und haben dort in diesem Businessplan-Wettbewerb, das war diese erste Netzwerkerfahrung, jemanden kennengelernt, der was mit Fleisch zu tun hatte. Und dann kam die Idee.
Sind wir immer noch beim Tinder-Thema, ne?
Genau, richtig.
Auf jeden Fall.
Genau. Okay. Ja. Und da kam von einem auf den anderen und dann haben wir uns entschieden, damals, wir machen Box Cuisine, hieß das. Das ist die Box für Impress Your Date quasi, wenn du jetzt eine neue Dame kennengelernt hast oder einen neuen Herren und du wolltest ihn überraschen und selber der Chef de Cuisine sein, ne? Müsste dir ja ein Begriff sein.
Klar.
Patrick, genau. Und dann haben wir quasi Box Cuisine ins Leben gerufen, die Box, wo du mit geilem Fleisch dein Date beeindrucken kannst und zum Sternekoch wirst. So.
Dann. Also für die Nicht-Nerds, Chef de Cuisine ist eine Übersetzung für Küchenchef.
Genau.
So, also richtig. Quasi derjenige, der das Essen verantwortet am Ende des Tages.
Also du wirst zum Chef und genau, dann haben wir da losgelegt und keine einzige Box an den Mann gebracht in der ersten Phase.
Das ist schon mal gut.
Genau. Und mussten das Fleisch dann loswerden, ne, weil wir hatten das eingekauft. Brauchst du ja, ne?
Magento. Also das heißt, ihr habt das selber mit eigener Kohle finanziert oder?
Wir haben es komplett mit eigener Kohle finanziert, ne? Teilweise auch von Kommunionsgeld dann auf den Nagel gehauen, Sparschwein. Dann Eltern vielleicht nochmal angepumpt und dann ging's los. Und wir haben dann direkt eine GmbH gegründet und hatten auch Magento-Shop damals. Und wollten alles sehr, sehr richtig machen. Aber dann kamen halt die Kunden nicht von Performance Marketing und so, hatten wir damals noch keine Ahnung, das war 2014. Und haben dann mit Box Cuisine kam die Idee, wir müssen das Fleisch noch anderweitig loswerden. Und dann kam das Thema halt, wie werden wir das los? Und haben den Wochenmarktwagen für uns entdeckt. Und dann war die Steakschmiede geboren. Ne? Und dann haben wir uns einen Wochenmarktwagen geholt von der Firma Borko Hüns. Da habe ich nach Lüdinghausen, so heißt der Ort im Münsterland, wo wir herkommen, haben wir dann einen Borko Hüns Vertreter kommen lassen, der normalerweise auf Bauernhöfen ist und Eierfarms und hast du nicht gesehen. Und der kam dann zu uns und hat dann uns versucht, so einen Wochenmarktwagen zu verkaufen. Ne? War ursprünglich ein Fischmarktwagen und dann haben wir den umgebaut zu einem astreinen Fleischwagen.
Also richtig klassisch so ein Wochenwagen.
Genau, und dann gab es einen Wurstbereich für die Wurst und wir haben das alles umgebaut und quasi diesen tradierten Markt, kann man ja sagen, ne, haben wir dann zum zu etwas Neuem gebracht, das ist auch unsere Stärke, alte Konzepte quasi ein bisschen aufmöbeln und revolutionieren. Ne? Und da haben wir dort mit der Steakschmiede versucht, ja das Fleisch von Box Cuisine quasi dort zu verkaufen. Und wir haben im Januar dann angefangen, das macht ja Sinn, da kauft ja jeder Fleisch.
Beste Zeit, wo alle, genau wie ich jetzt gerade, Veganuary. Na gut, das war damals noch nicht so extrem wie heute. Aber ja.
Genau, dann sind wir nach Iserlohn auf den Wochenmarkt gefahren und Langenfeld, das waren die ersten Märkte. Andere Wochenmärkte wollten uns gar nicht haben. Also wir waren ja eigentlich im Münsterland unterwegs und in Dortmund.
Und da gibt es Warteliste für sowas? Ja.
Ne? Also am Kaspers gibt es eine Warteliste von 300 Positionen. Ne?
Ah.
Ja. Und so kamen wir dann vom Wochenmarktgeschäft nach Düsseldorf. Ne? Dann haben wir...
Bei Langenfeld oder was?
Langenfeld, Ratingen kam dann dazu, Iserlohn, Lüdenscheid...
Und dann seid ihr von Lüdenscheid, also nur damit wir das räumlich mal definieren können. Lüdenscheid ist in der Nähe von im Münsterland quasi. Das Richtig. Ist eine Stunde Fahrzeit von hier. Mit einem Wochenwagen wahrscheinlich anderthalb Stunden Fahrzeit. Genau. Das heißt, ihr habt diese Karre vollgeladen mit Restpostenfleisch.
Ja, so kann man es nicht sagen.
Nein, das ist also ja Fleisch vakuumiert. ist ja grundsätzlich vakuumiert und es ist ja auch schon gereift, bevor es da vakuumiert wird. Also das ist ja schon ein Reifeprozess, der ja auch durchaus Sinn macht.
Ja.
Und dann seid ihr damit durch die Gegend getuckelt, habt diesen Stand irgendwo bei Langenfeld hier bei Düsseldorf aufgebaut.
Da stehst du morgens um 4 Uhr auf, parierst noch die Ochsenbäckchen als Student, ne? Parierst morgens um 4 Uhr Ochsenbäckchen. Ohne das gelernt zu haben. Alles selber über YouTube und Co. beigebracht.
Du bist ein YouTube-Metzger.
Auf jeden Fall, genau.
So, jetzt schalten wir aus, jetzt
müssen
wir uns komplett verarschen.
Der ganze
Berufsstand des Metzgers steht jetzt gerade Sturm.
Nee, das stimmt ja auch nicht. Also wir haben vorher auf Wochenmärkten schon gejobbt und haben das da auch gut gelernt gehabt, als Studenten halt. Und kamen deswegen auch auf die Idee, wenn man bei Box Cuisine das Fleisch jetzt im ersten Stint noch nicht vertreiben kann digital oder später, dass man das erstmal auf Wochenmärkten anbieten kann und dass wir so auf Umsatz kommen und vor allen Dingen auf Volumen, ne? Damit man dann nicht zu viel wegschmeißen muss. Sehr wichtig. So viel konnte ich auch nicht essen. Ich kann viel Fleisch essen.
Ja klar, ich meine, du musst es ja richtig vermarkten und je mehr Einkaufsvolumen du auch hast, klar, so besser sind ja auch die Preise am Ende des Tages, oder?
Das auch.
Ah.
Interessant. Das heißt, ihr habt das, ab wann habt ihr denn angefangen, da ein bisschen größer zu denken?
Wir haben gemerkt dann, dass wir das online, haben wir das dann umgemünzt in Steakschmiede. Dann entstand daraus auch der Fleischverkauf für, also der Online-Fleischverkauf. Diese Boxen-Idee hatten wir zur Seite geschoben und war dann interessiert an Grillexperten und Co. Und haben dort dann parallel aber das Wochenmarktgeschäft aufgebaut und hatten nachher 15 Märkte, die wir wöchentlich beschickt haben mit 4 LKWs.
Das heißt, der hatte dann eigenes Personal, also 4 Wagen.
Genau, wir hatten 4 Wagen mit einzelnen Verkäufern drauf, ne?
Und die sind dann auf die, je nachdem, wo ihr eine Listung bekommen habt, Langenfeld, tralala, abwechselnd dann da hingefahren und haben das
und
quasi verkauft.
Wir hatten einen Wochenmarktwagen mit rotem Teppich davor. Es gab dann später auch ein Bistro daneben und so hatten wir das immer erweitert, das Konzept. Und haben quasi auch über digitale Facebook-Gruppen und so weiter auch Leute auf den Wochenmarkt geholt. Also wir haben dieses alte Konzept und unsere Eltern haben auch gesagt, ihr spinnt doch nicht, ihr kauft doch jetzt keinen Wochenmarktwagen. Ihr habt sie nicht alle, das macht ihr nicht. Ne? Und konnten uns durchsetzen und haben dann quasi, wurden dann Marktbeschicker. Und so kam dann, dass wir dann von den netten Städten im Rheinland Richtung Düsseldorf gekommen sind und sind dann wirklich wochenlang Nebenbei war ich noch im Praktikum als Lehrer in Krefeld einer Schule. Dann bin ich nach der Schule immer zum Karlsplatz gefahren und habe dem Wochenmarkthändler erzählt, was für ein geiles Konzept wir hätten für diesen Markt und dass wir junge Leute sind, 25 und diesen Markt bereichern möchten. Und da ging ich ihm so oft auf den Zeiger und irgendwann hat er gesagt, weißt du was, jetzt habe ich hier einen Stand für dich, nimm oder nicht. Und da haben wir ja sofort die Chance ergriffen und sind so durch den Zufall einfach auch, dass ich in Krefeld hier unterwegs war und Co., sind wir an diesem Wochenmarktstand gekommen und haben dann dort das Ganze auf ein neues Level gebracht, weil Düsseldorf natürlich auch eine andere Stadt ist. Ne?
Ja, ein anderes
Volumen. Tolles Umfeld, alles um Volumen und das fehlte noch auf dem Markt und so waren wir so ein bisschen auch so die Revolution dort, die dann quasi von einem kleinen Wochenmarktwagen, den wir nach 6 Monaten eintauschen konnten, ging dann einen großen Stand. Hatten wir auch Mut, nochmal einen Kredit geholt bei der Sparkasse Westmünsterland und haben dann da uns einen riesen Stand hingestellt und haben das ja noch ein zweites Mal gemacht mit Food Explorer und haben so ein bisschen das Wochenmarkt-Business aus unserer Sicht auf jeden Fall revolutioniert und haben da nochmal gelernt auf so einem Wochenmarkt, was eigentlich Business und freie Marktwirtschaft eigentlich heißt, ne? Da lernst du Wettbewerb, Preisregulierung, alles auf so einem, 100 Quadratmeter Platz oder größer, ne?
Mich würde mal interessieren, jetzt habt ihr ja da auf dem Karlsplatz, das ist ja auch nicht irgendeine Adresse, ne? Da ist ja schon
viel Tradition.
Ja, und natürlich auch viele etablierte Unternehmen. Und wie haben die denn reagiert, als ihr da als Jungspunde hingekommen seid? Ich habe das jetzt mal nicht despektierlich gemeint, aber ne, ihr seid jung, du hast gesagt, ihr wollt da revolutionieren. Wie wurde das aufgenommen? Haben die mit euch gesprochen? Haben die euch mit der Foot nicht angeguckt oder wie ist das gelaufen?
Nee, also man wusste, glaube ich, dass wir jetzt keine traditionsreiche Wochenmarktfamilie sind, die schon über Dekaden bekannt sind für ihr Angebot. Aber wir hatten so Themen wie, welchen Marktwagen sucht man sich aus? Ne? Das ist bei den Sachen ganz, ganz entscheidend, dass diese Marke Bocco Höns, ich habe die gerade bewusst genannt, wenn du schon so auf gewisse Sachen und Details achtest, die auf dem Wochenmarkt gut ankommen und wo du dann es schaffst, in diese Community zu kommen, da waren wir, hatten wir ein Gefühl für und so haben wir uns auch, glaube ich, schnell Freunde machen können und haben eine große Unterstützung erfahren, auch von den alten Markthändlern und auch vor allen Dingen von Konkurrenz. Ne?
Also das heißt, ihr habt quasi auf so wie der rumtingelnde, wie soll man sagen, so der Kirmesmensch, der hat ja auch so einen Anhänger von einer Marke, den alle fahren und wenn du den hast, hast du vorne Mercedes und hinten einen Anhänger dran und fährst irgendwo auf dem Platz, dann bist du auf jeden Fall the Mac, weil dann bist du einer von denen.
Richtig.
Das Prinzip habt ihr auch verfolgt.
So ein bisschen, ne? Genau. Ist ja understatement-mäßig schon, ne? Aber Fleisch ist ja auch ein geiles Produkt, muss man sagen, wenn man das nachhaltig betreibt, das war es bei uns ja, mit einer hohen Qualität, die auch seinen Preis gekostet hat, aber es wurde super angenommen. Ne? Und so gab es auch Storytelling dazu und wir haben dann auch angefangen, sind nach Spanien gereist, haben die Produzenten besucht und haben das auf den Wochenmarkt gebracht, richtig, ne?
Das heißt, ihr habt nicht so dieses typische, also das, was bisher auf dem Wochenmarkt stattgefunden hat, ist ja so ein Metzger, der vielleicht auf dem Dorf eine eigene Schlachtung hat oder eine eigene Produktion hat, der macht als Kanal so einen Wagen noch und ist auch noch da.
Richtig.
Hat aber so eigentlich Standardprodukte, die wir Deutschen alle so kennen und verarbeiten.
Genau.
Und euer USP war besondere Waren.
Genau, und vor allen Dingen auch, also besondere Waren und eine Marke auch zu schaffen. Ne? Wir waren ein Marktstand mit einer Geschichte dort oder ein Unternehmen, das quasi so ein traditionelles Geschäftsmodell aufgegriffen hat und ganz neu interpretiert hat. Einmal auf Social Media natürlich, aber auch die Verkaufsgespräche, ne? Also du hast dich oft mit Kunden auch über Literatur unterhalten, alles Mögliche. Wir hatten viele smarte Mitarbeiter, die wir dann so geschult haben auch, dass sie die Hildegards und Gabrielas und Damen dieser Welt und Herren auch gut unterhalten konnten. Das war auch wichtig. Das Produkt war natürlich auch lecker, ne? Viel Expertise, gutes Fleisch und einfach die Aufmachung, die Marke, die Brand, das haben wir versucht zu revolutionieren.
Und wo habt ihr die Ware hergeholt? Also ich meine Großmarkt oder?
Nee. Also wir hatten zum Beispiel in Spanien, habe ich dann im Studium, in meinem Lehramtsstudium, den Sohn einer ganz bekannten Iberico-Familie kennengelernt. Und das war die Familie César Nieto. Und der Ivan Da habe ich das Fleisch dann im ersten Stint halt herbekommen. Vor allem die Iberico-Ware dafür waren wir bekannt, ne? Und haben dann Fleisch geholt mit besonderen Merkmalen, ne? Besondere Schnitte, die noch nicht in der deutschen Metzgerlehre auch so verbreitet waren. Man muss wissen, vor 5 Jahren war das Thema Flanksteak gerade was ganz Neues, ne?
Klar, kannte keiner.
Secreto, Presa, Flap Meat, das waren also Begriffe. Bei uns kannte man nur halt, wenn überhaupt mal so ein Bürgermeisterstück oder halt Roastbeef und Filet, ne? Genau.
Klar.
Ja.
Das heißt, du hast, also die Gunst der Stunde, ich meine, so gibt ja auch so Stücke, die sind nicht die Premium-Schnitte bei einem Stück Fleisch oder bei einem Tier, die dann am Ende des Tages doch für eine sehr ordentliche Spanne verkauft worden sind, die eigentlich sonst Abfallrandprodukt waren, oder?
Einmal das, aber muss ich auch sagen, wenn man sie richtig ja auch zubereitet, was auch gar nicht so schwer ist, sind sie ja tolle. Ja,
Flanksteak ist mega gut, wenn du es richtig machst, aber früher war das halt eher so, okay, was machen wir damit, ne? Das war jetzt nicht bekannt dafür, dass man das verarbeitet.
Liegt aber auch am Tier, was man da verwendet, ne? Wenn das ein deutscher Jungbulle ist, der quasi erst 8 Monate alt ist und dann schon geschlachtet wird, ist natürlich schwierig, so eine Qualität auch in so einen Flanksteak reinzubekommen.
Das heißt, es muss ein gereiftes Tier sein?
Genau, wir haben in Spanien dann Suizu, das ist ja auch ganz bekannt, ne? Mittlerweile, sagen wir mal, damals war es noch nicht bekannt und haben dann den Inhaber der Firma auch besucht und haben dann mit ihm gemeinsam Stücke ausgewählt, die wir dann Düsseldorf halt anbieten konnten. Ne? Mhm. Ja. Das sind 17 Jahre alte Kühe. Also die haben gutes Leben in den baskischen Weiden dann gehabt, ne? Das ist schon was anderes. Ja.
Okay. Crazy. Das so, nochmal kurz was zum Thema Fleisch, Fleischkunde Stunde 1.
Genau.
Ja, mega. Und dann habt ihr das quasi, wie ist denn Don Carne? Irgendwie kam da noch? Oder
nee, dann kam, dann waren wir durch Creative Hive, ne, haben wir den Christoph Peach kennengelernt bei einer Metro-Veranstaltung mit dem Fabio Ziemsen und dem Florian Falk zusammen. Ne,
da, ach, genau. Die kennen wir doch irgendwie alle.
Genau, die kennt man alle und wir saßen an einem Tisch zusammen. Und haben uns köstlich amüsiert und uns ausgetauscht. Und darüber haben wir dann den Christoph kennengelernt und hat uns dann die Möglichkeit gegeben, dass wir beim Creative Hive auf einer großen Bühne sprechen durften und unsere ganze Geschichte und vor allen Dingen die Fleischexpertise über die Jahre, die sich dann entwickelt hatte, präsentieren durften. Und im Publikum saßen dann Leute von Eismann. Und genau, die fanden das spannend, wollten weiter in Qualitäten, in Expertisen und gerade im Business Development da ja in die Zukunft investieren für ja eine neue Art von Qualität auch und eine neue Art von Vertrieb, ja, und haben dann quasi gesagt, Jungs, wie wär's als Expertise zum Thema Fleisch, Don Carne wurde da schon übernommen von Eismann, haben wir dann das Unternehmen an Eismann verkauft. Genau. Und das war auch spannend, weil da haben wir viel gelernt. Dann waren wir in Mettmann, Konzern, ganz neue Strukturen.
Das heißt, ihr wart dann auch integriert.
Integriert. In den Konzern. Wir haben genau das, was wir entwickelt hatten, weiterentwickelt und gerade im Online-Vertrieb dann viel gemacht, viel gelernt und haben dann den Hybrid geschafft zwischen Wochenmarkt, lokalen Bezug und halt Online-Bezug, ne? Für Content-Kreation, Storytelling und so weiter. Mhm. War das super und tolle Kollegen dort und haben da wirklich viel gelernt und ja, das war ja auch ein größerer Laden dann mit 1000 Eisbahnfahrern, die es gibt und nur in Deutschland, in Italien gibt es nochmal 800 Fahrer.
Das ist auch eine eigene Vertriebswelt für sich, oder?
Genau, der Inhaber damals, der Dr. Höfer, ja, total viel gelernt, ne? Der Grandfather, sage ich immer, des Direktvertriebs, ne? Das ist ja auch auch eine ganz neue Art des Verkaufens, die wir dann gelernt haben und die Strukturen da, also viel Know-how gelernt über die Zeit dort und tolle Kollegen gehabt, die einen auch in andere Prozessstrukturen etc. dann eingeführt haben, ne?
Und dann ist quasi das Produkt Steak Schmiede aufgegangen in Don Carne oder wie oder in direkt
genau
in
richtig
okay. Und dann haben die Eismann Mitarbeiter, die ja doch sehr eifrig umsatzbeteiligt, also sind ja quasi so wie selbstständig, wenn ich das richtig verstehe,
genau, sind Handelsvertreter,
genau,
Unternehmer, kann man schon sagen, ne,
die dann auch eine Provision auf ihre Sales bekommen und davon leben im Endeffekt, ne, und dafür
genau richtig
ja okay. Und dann haben die das Produkt dann auch angepackt, also haben die das Fleisch auch mit auf dem Wagen gehabt oder wie ging das?
Genau, die hatten später auch Don Carne Produkte mit drauf, auch Food Explorer Produkte und ja, das haben die natürlich super verkauft, ne, weil die hatten einen super Bezug zu den Kunden, das sind viele Stammkunden. Die Qualität von Eismann ist an sich sehr, sehr, sehr hoch, ne? War sie immer schon, deswegen hat auch Eismann in solche Konzepte investiert, weil sie weiter die Qualität so hoch halten wollten. Wissen auch viele nicht, zum Beispiel Eismann hat so mit den besten Lachs in Deutschland von Stiftung Warentest zu Nummer 1 gekürt und solche Themen, das war schon spannend, ne? Im Bereich Lebensmittel noch gelernt, dass TK auch sehr, 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 sehr gut sein kann, ne?
Ja, und auch die also ich kenne das noch so von meiner Tante, glaube ich, also so aus in Düsseldorf nicht, kennt man das nicht so, also da, wo ich groß geworden bin, da nicht unbedingt, aber wenn man so ein bisschen raus auf die idyllischen ländlichen Strukturen gefahren ist, dann gab es, meine Tante hat in Koblenz gewohnt oder in der Nähe von Koblenz, mhm, und da kam immer der Eismann-Fahrer vorbei und der war quasi ein Freund der Familie. Unfassbar, wenn er reinkam, ja, wurde auch, ne? Ja, unglaubliches Vertrauen und dann, ja, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und dann ist er da rausgegangen und ich weiß gar nicht, ist er mit dem Hubschrauber weiter oder irgendwas?
Also, genau.
Auf jeden Fall haben die guten Umsatz da gemacht.
Ja, also so Eismannfahrer, den geht's nicht schlecht, glaube ich. Ne? Muss man einfach so sagen. Da hört man auch viel und das muss man einfach mal revidieren, das stimmt alles nicht. Also tolles Unternehmen und tolle Mitarbeiter und die haben wirklich dort Gebiete, die sie quasi anfahren, wo der normale Supermarkt mit dem Sortiment nicht mithalten kann. Ne? Füllen dann eine Lücke, auf jeden Fall.
Sind die denn preislich? Die sind teurer als der normale LEH, oder?
Kommt drauf an, ne? Auf das Produkt. Also bei manchen Produkten, Gemüse etc., gibt es ja auch Aktionen, wie das bei allen Bereichen
ist. Ja,
ne?
Das ist schon klar.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie sehr, also viel, viel teurer sind, das nicht. Einfach ein anderes Konzept. Ne?
Spannender Markt.
Ne? Ein Supermarkt auf Rädern, eigentlich schon, also seit 1970, glaube ich, Home Delivery, ne? Muss man mal überlegen. Also die schon haben Erfahrung, die Jungs.
Far away, ne? Von dem, was jetzt gerade so.
Total.
Und HelloFresh und hast du nicht gesehen, das ist ein gutes, nochmal was anderes.
Ja.
Weil das andere Produkt nicht gefroren, aber.
Und hat auch über Jahre halt Bestand gehabt, ne?
Vor allem zu einer Zeit, wo die Logistik gar nicht in der Lage war, das so schnell darzustellen. Deswegen ja auch das Prinzip.
Bist du denn oder seid ihr noch da aktiv bei Eismann?
Also, wir sind bei Eismann nicht mehr aktiv. Nee, dann,
bei Food Explorer noch mit drin?
Genau, also es war so, dass wir dann, daher haben wir auch Sebastian kennengelernt, Sebastian Labut, der damals CDO war, auch bei Eismann. Und Eismann in die Digitalisierung auch geführt hatte, erfolgreich. Und wir haben uns dort kennengelernt und daraus entstand dann quasi nach der Zeit bei Eismann so ein Business Angel Netzwerk von uns, wo wir gemeinsam in Nischen investieren und Unternehmen, die, wo wir glauben, wo man auch wieder so ein bisschen diese Tradiertheit der Märkte etc. Produkte revolutionieren kann. Ne? Das haben wir auch mit OC Hair Systems ja gemacht, damals mit dem Wochenmarktgeschäft, wo wir da auch eine Revolution gemacht haben und dem zu Heide damals, der da noch nicht geöffnet hatte, da wollten wir am Karlsplatz auch für ein Ausrufezeichen setzen quasi und haben den Markt da unterstützt. Danach kamen ja so Konzepte wie Konzept Riesling und so für die lokalen Zuhörer hier. Mhm. Ist das ja bekannt, aber die ersten, da sind wir auch stolz drauf, waren wir, die auf dem Wochenmarkt da so ein bisschen neuen Drive reingebracht haben. Ne? Und so haben wir gesagt mit dem Sebastian zusammen, das ist super und wir suchen weitere Talente und entwickeln dann Unternehmen. Und daraus ist dann Don Kane entstanden, Food Explorer, OC Hair Systems, Place to Be, was wir gemeinsam machen und
also alles aus diesem Investorennetzwerk.
Genau, alles aus unserem Business Angel Netzwerk und jetzt als neuestes Investments Volunteers World, da sind wir auch ganz stolz drauf, mit dem Pascal zusammen, Christiansens, haben wir auch jetzt einen weiteren Mitstreiter, der toller Unternehmer ist, wo wir jetzt die Tourismusbranche mit unsicher machen möchten.
Ja, cool, mega. Ja. Das ist ja spannend. Aber alles irgendwie so aus, also Lehramt ist jetzt nicht bekannt für so, oder? Also kennst du Leute? Ich kenne Leute, die Lehramt studiert haben und dann
ja
Koch
viel
geworden
über
sind.
Das Lehramt aus eben. Münster.
Ja. Genau. Ja, nee, vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Schule, wer weiß. Aber
das macht Sinn.
Ja. Nee, aber Lehrer sein ist ja auch toll, man begeistert ja auch Schüler.
Das wäre eine coole Nummer.
Wenn ja, also lass das mal mit dem Fleisch und so, das lass mal sein und mach mal genau die Revolution des Schulsystems, weil ich glaube, das macht Sinn.
Eins nach dem anderen.
Da reden wir gleich nochmal off-topic drüber.
Genau.
Ohne das Mikrofon. Okay, cool. Das heißt, du bist wirklich in sehr, sehr vielen, auch unterschiedlichen Bereichen investiert oder auch als Gründer mit dabei. Aber jetzt mal eine ganz andere Frage. Wie managst du denn deine Prioritäten und deine Zeit?
Du, also ich habe so einen Plan, dass ich mir Sonntagabend mir die To-Do-Liste angucke und dann schaue, was möchte ich quasi diese Woche alles bewerkstelligen? Oder was sind die Themen, die wichtig sind? Und die wichtigsten Themen, die packe ich mir dann auf die einzelnen Wochentage, wo ich glaube, dass sie da gut platziert sind. Und dann versuche ich die auch an dem Tag zu erfüllen. Und wenn das nicht klappt, muss man dann gucken, dass man sie so schnell wie möglich am nächsten Tag erledigt, wenn das nicht klappt. Oder dann in einer weiteren Schleife dann am Tag danach. Aber so gehe ich eigentlich vor und so versuche ich in dem Rhythmus, was ich mir selber als Ziel setze, dann zu erreichen. Und wenn ich mal merke, dass eine Woche war zu sportlich, dann muss man in der Woche danach das ein bisschen berücksichtigen.
Digital oder analog?
Digital. Ich mache alles in Google seit geraumer Zeit. Mit OC Hair Systems haben wir angefangen, alles in Google zu lösen und muss sagen, ist echt cool. Alles browserbasiert auch nur noch und macht schon Spaß. Habe mich dran gewöhnt jetzt und könnte ich euch jetzt weiterempfehlen.
Wirst du mich nicht mitkriegen, aber okay. Nice try.
Warte mal ab.
Okay, das heißt, du hast deine Prio-Liste, gehst sie durch und dann ja, top. Und wie, ich meine, macht das, du, sind jetzt hier zufälligerweise auch direkt in den Räumen von OC her in einem Back-off, off hier, wo es schön, wohl vom Sound her ganz gut ist, muss man sagen. Und du bist ja nicht alleine hier, also du machst das ja nicht alleine. So, also
genau, das muss man ja auch nochmal sagen, also bei den ganzen Themen, die man gerade gehört hat, hat man ja auch tatkräftige Unterstützung. Der Tobias, mit dem ich damals ja die Steak-Schmiede gegründet hatte und der mein Wegbegleiter ist, mit dem ich alles gemeinsam entwickelt hatte auch, da haben wir uns gesagt, dass wir uns aufteilen, nachdem wir einen langen Weg gemeinsam hatten. Sebastian ist ja dann zu Zwilling gegangen und so haben wir uns dann jetzt aufgeteilt und jeder in seinem Bereich hat seine Aufgaben und wir daten uns wöchentlich ab und manchmal auch täglich, weil es ja auch Spaß macht und entwickeln die Themen so gemeinsam. Ne? Und der Tobias macht jetzt das Eventgeschäft weiter mit Food Explorer. Haben wir eigentlich unser größtes Unternehmen, wo wir 20 Mitarbeiter haben, die im Catering vor allen Dingen ja, tolle Arbeit leisten und durch Corona jetzt natürlich ist es da ein bisschen ruhiger, aber auch da, Kreativität kennt keine Grenzen, wird fleißig an weiteren Konzepten gearbeitet und das macht der Tobias sehr gut und auch das Thema Place to Be entwickelt er weiter, baut das zur Plattform auf und ich hatte dann mich einer ganz neuen Herausforderung gewidmet, die dann auch zu mir passte, weil ich selber von betroffen war.
Heißt genau. Die der Anspruch, also eben ist so ein bisschen das Angel-Thema gefallen. Das heißt, ihr habt da einen Exit hingelegt bei Eismann, der eine Auszahlung, also der dann quasi das befähigt hat, das auch weiter zu investieren. Ne?
Genau, das war der Sinn, dass man als Unternehmer, wenn man dann Geld bekommt, ne, dass man das natürlich nicht auf den Kopf haut im Idealfall, und sondern wieder schlau investiert und auch nicht alles in Immobilien. Also Steine sind mit Sicherheit auch toll, aber wir finden es spannend, Themen zu entwickeln, Projekte zu sehen, wie sie sich quasi ja von Tag zu Tag zu was Großem aufbauen und das treibt uns an und macht auch Spaß. Das ist
geil,
auch das
Wichtige. Da sind wir jetzt bei einem Thema, das ist ja ganz geil. How to spend it. Also Case ist, du gründest was und das funktioniert ganz gut und du kriegst dann irgendwann die Möglichkeit, dass deine Anteile an jemanden zu verkaufen und bist quasi dann raus. Der klassische Exit, was ja für viele einfach der Traum ist. Der ist aber nicht immer so, wie man das jetzt zuletzt bei Flaschenpost hat, dass das mehrere hundert Millionen oder Milliarden Ablösesumme sind, sondern es sind ja auch manchmal auch einfach kleinere Exits, die ja auch Spaß machen und super sind.
Klar.
Man muss ja auch in der Realität mal so ein bisschen bleiben, ist ja nicht alles so.
Vor allem auch in der Phase, in der man ist, ne?
Genau, richtig, erstmal das und dann auch vielleicht, wie behalte ich Bodenhaftung in dem Moment? Eben nicht abzuflippen.
Aber das hörte sich aber auch, wenn ich mal ganz kurz reingerätschen darf, ja auch so an, ne? Dass ihr ja erstmal mit zu Eismann gegangen seid, um da noch weitere Erfahrungen zu
machen. Genau,
zu
das war auch ein Asset, was wir damit gekauft haben, ne? Erfahrung, neue Leute und viel Erfahrung und ja, das war auch ein wesentlicher Punkt. Es gab einen weiteren Interessenten auch tatsächlich und wir haben uns dann für Eismann entschieden, weil da unsere Perspektive zukünftige einfach für uns die interessanteste war, ne?
Auch mehr zu lernen, eben auch die Struktur, Konzern, Tranada, ist nochmal was anderes, ne? Wenn genau. Man gewohnt ist, selber zu machen und dann auf einmal ist man nicht mehr Also da muss man schon mal nochmal fragen. Ist anders, oder?
Einmal das, aber da waren wir von Anfang an, wurde uns da viel Verantwortung schon übergeben. Also war echt, hätte ich auch nicht so gedacht. Natürlich die Meetings da, was ganz anderes, auf ganz anderer Ebene. Auf einmal musstest du dich mit SAP-Themen und Co. Rumschlagen. Das hattest du in deinem kleinen...
Systemische Anbindung und so, ne?
Spielt genau.
Natürlich eine Rolle.
Wir hatten in unserem alten Unternehmen natürlich auch coole Tools etc., aber das war dann da eine Nummer größer. Und das war schon spannend. Und auch einfach so, wenn man so Deals macht, ist das auf einer größeren Ebene was anderes, ne? Und die Verhandlung mit Eismann war auch total geil, ne? Ist auch eine Erfahrung, mit so einem Konzern deinen Firmenverkauf zu verhandeln. Das hat auch lange gedauert und war auch Action Mode, kann ich nur sagen. Das ist
Da würde ich gerne mal ein bisschen aufklappen. Also wie alt warst du oder ihr zu dem Zeitpunkt und wie viele wart ihr zu dem Zeitpunkt eigentlich? Also Tobias und du.
Genau, wir waren zu dritt. Ne? Es gab noch einen stillen Teilhaber und da gab es den Benedikt Holz-Hindrich, Benne haben wir ihn liebevoll genannt, und Tobias und ich, genau.
So, und ihr wart jetzt noch keine 30, klar, ne? Und genau. Ihr seid dahin und habt dann diese Verhandlungen geführt. Und wie hat sich das angefühlt? Hattet ihr da eine gewisse Erfahrung oder habt ihr von jemandem euch beraten lassen, extern, der euch geholfen hat in dieser Phase, oder habt ihr das ganz alleine mit euch ausgemacht?
Nee, das ist wie bei vielen Sachen im Leben bei uns gewesen, in unserer Karriere, dass wir da selber die Erfahrung machen mussten. Es gab niemanden, der uns beraten konnte. Und ich glaube, als Unternehmer, wenn du wirklich selber etwas aufbaust und loslegst und niemanden hast, der dir wirklich helfen kann, dann löst du ja auch Probleme selber auch anders und suchst dir spezielle Lösungswege, und das bildet dich ja auch aus, ne? Dass du Sachen anders anpackst und anders denkst als vielleicht in großen Strukturen.
Klar, aber dann sowas zu bewerten und da ein Preisschild dran zu machen, stelle ich mir zumindest in der Phase jetzt mal gar nicht ganz so einfach vor.
Ja, klar. Also danach weißt du nie, was wäre noch möglich gewesen und was nicht. Das ist auch so ein Running Gag zwischen Sebastian und uns, ne? Wir fragen ihn manchmal so, was wäre noch möglich gewesen, ne? Und dann sagt er so, boah Jungs, das kann ich euch nicht sagen, das ertragt ihr nicht. Und das ist natürlich immer jetzt im Nachhinein lustig, ne? Aber
es ist doch ein guter Advice für jemanden, der jetzt, meinetwegen, der ist hier Zuhörer. Du hast das hinter dir, dieses ganze Prozedere.
Genau, ja.
Hast du ein Learning, was du weitergeben kannst? Also du im Nachhinein, in der Retro-Perspektive, sagst so, das hätte man besser machen können, den also, Case.
Wenn man jetzt wirklich mit einem mittelständischen Unternehmen verhandelt, ne, ist es schon so, dass man gar nicht glaubt, was für Summen auch bezahlt werden. Ne? Ich schließe jetzt nicht von unserem eigenen Case daraus, sondern allgemein, weil ich jetzt auch durch eine Erfahrung, als ich dann nachher bei Eismann war und jetzt auch von anderen Unternehmen viel mitbekommen habe, auch nach meinem Verkauf, dass da schon Musik drin ist, auch auf kleiner Ebene, sage ich mal, jetzt nicht in den Hemisphären wie Flaschenpost und Co.
Ja, schon klar.
Und dass man gar nicht unterschätzen soll sein eigenes Geschäft, und dass man schon so einen maximalen Preis, den man selber für eigentlich unrealistisch hält, auf den Tisch hauen sollte, ne? Und dass man das als Verhandlungsgrundlage nimmt, und dann zeigt sich schnell, ist das komplett abstrus oder nicht. Und wenn der Gegenspieler nicht allzu erschreckt reagiert, dann hat man alles richtig gemacht, ne?
Also, und dann habt ihr was gemacht? EBITDA oder wie, mal 5-6 oder Umsatz oder Prognose?
Genau, also einmal das, ne? Bei uns beim Karlsplatz war es ja auch so ein Fall, so ein Asset wie den Karlsplatz stand in der Größe und Dimension, war ja auch nochmal neben dem Umsatz nochmal ein spannender Faktor, ne?
Ja, weil Zugriff zum Markt, ne?
Man hat viele, Mietvertrag über viele, viele Jahre, der sehr, sehr attraktiv ist, ne? Mhm. Und Zugang zum Markt, Kontakte dort und so weiter. Und das war auch bei den Fleischlieferanten ja auch so. Und das verkaufst du alles mit und das kommt alles mit rein. Das muss man von Case zu Case unterscheiden. Bei Flaschenpost zum Beispiel zählt der Umsatz meiner Meinung nach auch gar nicht, sondern der Zugang zum Konsumenten. Ja, also klar. So muss man von Case zu Case unterscheiden. Aber prinzipiell, wenn man in der frühen Phase verkauft, da kann ich nur sagen, auf keinen Fall unterbewertet anfangen und sich selber den Mut machen, dass man da auch gerne mal eine größere Zahl hinschreibt.
Ja. Also, Mut zur Summe.
Genau, richtig.
Cool.
Muss natürlich realistisch bleiben, das ist ja klar, ne? Aber Selbstbewusstsein sollte man da schon haben.
Gut. Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall, weil es ist ein Tabuthema, ne? So ein bisschen. Immer so untereinander möchte ich nicht drüber reden, darf ich nicht drüber reden.
Vor allen Dingen, wenn man die Käufer so sieht, ne? Also man muss schon wissen, dass so mittelständische Unternehmen schon gerne investieren. Das ist auch nochmal wichtig, ne? Und auch für die deutsche Wirtschaft wichtig, dass es da einfach viel Bewegung im Markt gibt. Und wenn man jetzt wirklich so, ich sag mal, ursprünglich naiv war wie wir und wirklich keine Erfahrung hatte mit Background und Co. und dann noch jung war, mit 24 gegründet hatte und mit 28 verkauft, da hat man jetzt in der Zeit dann schon viel erlebt und gesehen und da kann ich nur sagen, Mut zur Lücke und in einer strategisch schlauen Phase kann man auch dann früher verkaufen, wenn man das für richtig achtet, ne?
Genau. Ja, mega. Das ist doch schon mal Content hier. Top. Super Tipps. Machen wir gar nicht zum Schluss, kann man zwischendurch mal eben so durchfrühstücken. Also wisst ihr Bescheid, liebe Leute, der jetzt gerade hier so zuhört und Inhaber, Founder, whatever ist, mitschreiben. Wenn man dann abkassiert hat, wie ist der Prozentsatz halten zu reinvestieren bei dir?
Ja, am Anfang möchte man alles behalten und denkt sich so, gut, ne, das gibst du nicht aus.
Haben wir jetzt.
Das haben wir jetzt, da machen wir einen Haken dran und dann fällt natürlich auch einem schwer, wieder was abzugeben. Aber das ist, glaube ich, genau der falsche Ansatz. Man darf es nicht übertreiben, aber gerade wenn man Geld hat, sollte man auf jeden Fall investieren, ne? Und in gute Ideen, in Nischen, so haben wir es ja gemacht, wenn man den Zugang dazu hat und die Begeisterung auch, dann vielleicht sogar selber entwickeln. Und ich sehe es auf jeden Fall so, dass man auf keinen Fall auf dem Geld sitzen bleiben sollte und sich einmal wöchentlich den Kontostand anguckt. Das ist nämlich völlig falsch. Man sollte auf jeden Fall Geld arbeiten lassen und im Idealfall sich selber damit verwirklichen, ne? Das ist natürlich dann perfekt, dann hat man es auch in der Hand, ne? Und man braucht einfach, wenn man nochmal gründen möchte, hier und da eine Mark oder einen guten Zugang zur Bank. Das ist natürlich dann auch vorteilhaft. Und wie gesagt, man kann, wenn man kreativ dort ist und auch gut aufgestellt ist, mit Kontakten auch zur Bank hin, über Jahre lang immer auch mit der Bank gearbeitet hat, das ist ganz, ganz wichtig.
Das heißt, ihr seid immer noch bei einer Münsteraner
Bank? Unter anderem, wir haben das in Düsseldorf dann auch aufgebaut, aber man glaubt gar nicht, die sind jetzt bei OC Hair Systems zum Beispiel 3 Finanzierungsrunden mitgegangen, wo normale Startups, muss ich jetzt sagen, die jetzt nicht aus so einer traditionellen Historie wie bei uns jetzt kamen, ne, und von Anfang an quasi gebootstrapped haben mit eigenen Mitteln und dann schnell gemerkt haben, die Bank will jetzt da nicht mitgehen oder so, weil das völlig abstrus ist, ne, und aber die Visionen verfolgen. Wir müssen jetzt einen Investor holen. Da war es bei uns so, dass wir mit der Bank wirklich, weil wir die Leute seit Jahren kennen, dann gesprochen haben, ey Leute, das ist wirklich eine richtig gute Idee. Lass uns das machen. Und dann ist selbst so eine Sparkasse Westmünsterland und die Kreissparkasse Düsseldorf und Co., die jetzt vielleicht nicht so als revolutionierte Startup-Banken wirken, machen einen total geilen Job und sagen, komm, warum nicht, ne? Das machen wir jetzt. Wir kennen euch länger, haben Vertrauen.
Also Verbindung zu Banken, bei allem braucht man nicht mehr halala. Auch meine Erfahrung, ich habe meine Bank noch in Niederbayern, immer noch, weil die halten mir immer noch die Stange, egal wie schlimm,
das ist super, oder?
Also wie schlimm oder gut die Zeiten sind, da brauche ich anrufen und dann habe ich jemanden am Telefon, der mir eine Lösung macht und der sagt, mache ich, gehe ich mit, habe ich Bock drauf.
Du musst dich nicht mehr wirklich vorstellen, richtig?
Nein, die wissen, was du machst, die wissen, wie du tickst und deswegen noch ein Advice für alle Leute, die im Business irgendwie pflegt, den Kontakt zu eurer Bank richtig, weil das hilft irgendwann.
Ja, auf jeden Fall. Und mit der Bank gemeinsam hat man auch die Möglichkeit, dass man nicht so viel von seinem Eigenkapital quasi investieren.
Ja, man kann so ein bisschen die Sicherheiten auch runterfahren, ne?
Man
kann
richtig, sagen, Jungs, und man hat weiter Geld auch für weitere Ideen und Entwicklung, weil das Leben ist ja dann noch hoffentlich lang und man will ja nicht aufhören, ne? Das macht ja Spaß. Genau.
So, jetzt haben wir jetzt mit der Investition und wissen, du hast das Geld hier in...
Ja, da kommt zu einer weiteren wichtigen Frage, glaube ich, ne? Wie bewertest du denn für dich neue Ideen, ob sie relevant sind?
Ja, also wir haben über die Jahre, also einmal natürlich ist es so ein Gefühl, das muss man einfach haben, denke ich, so eine Vision, die man verfolgt, ist das ein Produkt, was die Kunden haben möchten, was einen Markt bereichert oder was dem Markt noch fehlt? Das ist ganz, ganz wichtig. Kann ich das an den Mann bringen? Gibt es ein Need dafür? Gibt es ein Interesse für dieses Produkt? Also
mich würde insbesondere interessieren, wenn du Ideen bewertest, machst du das oder macht ihr das relativ schnell? Also guck dir versuch dir die Value Proposition erstmal zu bestätigen. Ist das Ding, was die Leute brauchen? Oder bewertet ihr, weiß ich nicht, so nach Red Ocean, Blue Ocean und so weiter? Oder wie geht ihr davor?
Ja, also du guckst in erster Linie, ist das, also so machen wir es, ist es ein Markt erstmal, wo wir glauben, selber gibt es ein Need? Dann guckst du dir den Markt erstmal an. Was für ein Potenzial hat der Markt? Also ist das ein 100 Millionen Plusmarkt vielleicht auch, weil dann weißt du auch später, dass da Großinvestoren oder Investoren und VC sowieso überhaupt Interesse dran haben, ne? Mhm. Und schaust dir an, ist das ein Markt, den man, wo man das Volumen überhaupt erreichen kann? Und dann haben wir so ein Standard-Excel-Sheet für eine Anfangsphase, wo wir nehmen bisher immer das Gleiche, ne? Das haben wir schon damals bei der Steakschmiede gehabt, mit Sebastian haben wir es dann erweitert. Und dieses Excel-Sheet nutzen wir dann wirklich für eine Anfangs-Forecast, wo wir sagen, guck mal, wir gucken uns jetzt mal den Markt an, was für ein Potenzial ist da, und gehen dann die einzelnen Tabellen durch, und dann ziehst du mal die Zeile weit nach rechts und guckst, was da für Zahlen rauskommen. Ne?
Das ist ja krass.
Genau. Und dann,
das heißt, da sind hinterlegt Parameter wie Spanne, Marge, Marktentwicklung, genau. Potenzial.
Genau, das trägst du alles ein, Personal und Co., ne? Marketing, ja. Vor allen Dingen. Bei OC war das Marketing-Thema sehr, sehr spannend, weil wir Phasen hatten, da haben wir 20% vom Umsatz, vom Revenue für Marketing rausgeblasen. Sogar einmal Rekord war 28% in einem Monat. Und das ist natürlich schon spannend, wie das Verhältnis ist und ob danach eine rote Zahl ist oder eine schwarze Zahl da steht in dem Monat, ne? Oder wie groß die Burning Rate ist.
Aber lass uns doch mal genau da reingehen, wenn du Bock hast, in den Business Case OC.
Gerne.
Wie kam es da, was war die erste Idee, und habt ihr da so ein MVP gehabt oder wie seid ihr da vorgegangen?
Vielleicht, warte. Was ist OC?
Genau.
Das zuerst,
ja.
Damit die Leute überhaupt wissen, was machen wir hier. Stimmt. Weil wir, also kleiner Audio-Bemerkung, wir haben hier die ganze Zeit so einen Puppenkopf vor uns stehen.
Ich mach mal ein Foto.
Das
ist der Günther.
Das zeigen wir euch. Das ist Günther.
Und Günther sieht halt echt sexy aus. Wollen wir so sagen. Günther hat nämlich oben keine Haare und an der Seite eine ziemlich lange Matte. Und den gucken wir uns die ganze Zeit hier an. Und jetzt kommst du und erklärst uns erstmal, hol uns mal ins Boot, was ist OC Hair System überhaupt?
Genau. Also OC steht nicht für OC California, aber OC steht für das gesunde Selbstbewusstsein, was dem Mann quasi genommen wurde, speziell jetzt dem Mann, weil wir...
Wobei ich jetzt glaube, Günther hat da gar nicht so ein Problem.
Ich habe auch Gott sei Dank noch mehr Haare als Günther, aber um nochmal anzuschließen an dem Thema, OC steht quasi für das verlorene Selbstbewusstsein, was wir den Männern zurückgeben wollen, und OC steht für Original Confidence. Und wir haben das Thema Haarausfall uns zur Aufgabe gemacht, dass wir dort quasi einen Markt, der auch da unserer Meinung nach sehr verstaubt war oder sehr tradiert war, mit einem neuen Ansatz und neuem Branding revolutionieren. Und da haben wir uns gedacht, wir revolutionieren das Toupet.
Cool.
Ja, ich habe selber Haarausfall und leide seit circa 5 Jahren darunter und habe mich lange mit dem Thema beschäftigt, muss man vorneweg sagen, einfach aus eigenem Interesse. Und ich kann hier wirklich sagen, es gibt keine Lösung gegen Haarausfall, die nicht mit extremen Nebenwirkungen oder halt mit einem unzufriedenen Ergebnis resultieren. Und habe da mich einfach aus eigener Panik und dem Gefühlstief, in dem man auch war, ne, entschlossen, das Thema zu entwickeln dann, und hatte das Tobi und Sebastian dann vorgestellt. Und die beiden haben gesagt, pass auf, Alessandro, das Ding musst du machen. Und dann habe ich mir eine Mannschaft zusammengesucht, Co-Founder, mit denen ich das ganze Thema entwickle. Und das sind jetzt der Linus und der Janosch. Und bin total begeistert von dem Team. Zwei tolle Mitgründer, die das ganz klasse mit mir gemeinsam auf die Straße bringen.
Super. die Idee ist klar, aber wie ging das dann los? Was war so die ersten Schritte, als du gesagt hast, hier, ich habe den Pain irgendwie selber und ich will da jetzt eine Lösung finden, die den Männern erstmal da wieder zurück auf die Spur hilft, so ganz emotionstechnisch, und was ist passiert? Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Schuhe.
Ich habe dann erstmal selber alles Mögliche probiert, ne? Von Schütthaar, für die, die es nicht kennen, das sind kleine Baumwollflocken, die eingefärbt sind in deiner Haarfarbe, und die streust du dir ins Haar wie so ein guter Just Spices Streuer, sag ich mal, und dann sieht man die diffusen Stellen deines Haarhauptes nicht mehr, und das fixierst du mit Haarspray. Das kannst du machen, aber wenn du das dann machst und dich abends ins Bett legst, hast du am nächsten
das
Tag...
Das färbt dann die Kopfhaut, oder was?
Nee, dass die Baumwollflocken haften an deinem diffusen Haar. Und dadurch hast du mehr Volumen dann. Man sieht dann nicht mehr, dass du kahle Stellen hast.
Es sieht dichter aus.
Genau, es ist nicht die Lösung jetzt, ne? Sagen wir mal, um auch coole Frisuren zu haben, wie es ein George Clooney hat oder ein Brad Pitt.
So Stage One oder was?
Das ist Stage One, um einfach die kahlen Stellen zu kaschieren. Und dann gibt's auch Medikamente, die habe ich auch getestet, mit wirklich krassen Nebenwirkungen, wo du so verzweifelt bist, obwohl du die Nebenwirkungen kennst.
Diese schwarze Haarzunge, von der man manchmal liest, ne?
Die kenne ich noch nicht. Aber in meinem Fall war das Medikament Finasterid und Minoxidil. Das sind zwei Medikamente,
die sehr, nicht so geil an.
Nee. Die sehr verbreitet sind. Und bei Finasterid, das funktioniert auch teilweise. Nicht bei jedem Mann, aber bei vielen. Bei mir hat es funktioniert. Mein Haar kam zurück. Und ich habe es echt gemerkt. Ne? Du hattest einfach morgens auch...
Auch auf dem Kopf, oder?
Ja, genau. Vor allen Dingen auf dem Kopf. Und dann kam aber die Nebenwirkung bei mir. Und die Verzweiflung ist so hoch, dass du, obwohl du die Nebenwirkung kennst, sowas schluckst, ne, weil du einfach deine Haare behalten möchtest, ne? Und das ist halt einfach so ein
Punkt. Aber was ist denn der Grund dafür? Also ich meine, so Haarverlust ist ja vielleicht nicht ein Tabuthema.
Das ist eine Evolutionsstufe, die nächste.
Nee, weiß ich nicht. Das
ist die älteste Volkskrankheit der Welt.
Ist das nicht mit Testosteron und so? Hat das nicht damit was zu tun?
Genau, es gibt Hormongruppen, die steuern ja viele Prozesse bei uns und Testosteron ist ja ein Hormon und ein Subhormon davon, wird bei der Umwandlung von Testosteron in DHT, das ist ein Botenstoff, wird ein Produkt entwickelt, wo die Haarfollikel auf dem Kopf, nicht die Haarfollikel an deiner Körperbehaarung, nur auf deinem Oberkopf, die reagiert allergisch auf dieses DHT und deswegen verliert mancher Mann, der eine Haarfollikel hat, die allergisch reagiert, mehr oder weniger auf Haarausfall. Und das ist die einzige Ursache. Der Christoph Beach hatte mir mal gesagt, dass er glaubt, dass er mehr Testosteron hat als wir alle zusammen, dass er deswegen keine Haare mehr hat. Ihm steht ja die Glatze auch sehr, sehr gut.
Das stimmt.
Aber ich muss dich jetzt hier enttäuschen, Christoph. Du hast, denke ich mal, genauso viel Testosteron wie wir.
Wenn überhaupt.
Das hast du jetzt gesagt. Nein.
Ich habe jetzt gerade auch schon überlegt, so scheiße, habe ich einfach zu wenig Testosteron.
Nein. Es ist kleiner wirklich
Gruß,
so, dass.
Christoph, nichts für ungut.
Genau. Es ist wirklich so, dass du dann dagegen nichts machen kannst und dass quasi das Haupthaar dann ausfällt. Ne? Und die Seitenhaare quasi bei uns gehören zur Körperbehaarung, die hier. Ne? Das ist wie die Augenbrauen und der
jetzt,
Bart.
Er meint jetzt die an den Schläfen.
An den Schläfen, genau.
Bis zur Krone.
Bis zur Krone. Das heißt, diese klassische Plät oben ist einfach das Haar, das Haupthaar und das Seite ist Körperhaar. Und deswegen fallen die Seiten nicht aus und du hast diesen richtig. Kranz.
Und das macht sich auch die Haartransplantation zunutze?
Da hat ja aber wie heißen sie, Hornbach hat auch da mal eine wunderbare Kampagne mitgemacht mit der Pläte da oben. Die haben das den Heldenkranz genannt. Kleiner Schwenk am Rand. Kann man einfach auch positiv sehen, aber manche Leute...
Genau, das haben ja auch viele gesagt, als wir Ossi dann ins Leben gerufen haben und wir gesagt haben, wir wollen das Toupet revolutionieren und meinten, es gibt doch gar nicht so viele eitle Männer, die sowas nötig haben, ne? Die machen dann den Bruce und gut ist, aber ich sag mal so, das ist echt schlimm, wenn man Haare verliert und es einem nicht steht, ne? Alle, die jetzt Haarausfall haben und mir zuhören, können das bestätigen. Das ist erstmal ein Schock, ne, wenn du das realisierst.
Ja, und das ist ja auch ein Prozess, ne? Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in einem anderen Gespräch. Das ist ja nicht von heute auf morgen, sondern du musst dich ja irgendwie damit abfinden. Und da habt ihr ja, glaube ich, auch, hast du gesagt, ihr begleitet ja die ganzen Phasen. Aber wenn man da jetzt in dem Moment der nackten Wahrheit ist und erkennen muss, dass es einfach jetzt passiert und dauert vielleicht noch ein bisschen, aber du stehst irgendwie vorm Ende, dann setzt dich natürlich mit der ganzen Situation auseinander und guckst, ab wann muss ich denn eingreifen? Und ich glaube, ich kenne jetzt aus meinem Umfeld viele, die auch eine Haartransplantation gemacht haben, also so diesen, finde ich, krassesten Schritt, den es da so gibt, ne? Und die sind teilweise damit happy, teilweise nicht. Und ist das für euch wahrscheinlich gar keine riesige Konkurrenz dann, ne? Oder?
Also,
weil das ist ja nochmal
ein eigener Markt eigentlich, ne? Man muss halt sagen,
der getrennt ist davon, ne?
Genau, es gab aber auch keinen Toupet-Markt an sich. Das ist was ganz Neues für uns. Wir bauen hier gerade einen, also es gab mit Sicherheit Toupet-Träger jetzt in Deutschland vorher, das will ich gar nicht behaupten, aber in unserer Zielgruppe nämlich von 25 bis 35, 40. Wir haben jetzt auch ältere Herren, die überzeugt sind von unserem Produkt, aber da schaffen wir gerade einen neuen Markt und das ist echt verrückt. Und ich würde sagen, dass man schon sagen kann, dass es der gleiche Markt ist, auch wie der Haartransplantationsmarkt, weil alle wollen das eine Ergebnis, nämlich wieder volle Haare. Nur glauben wir, dass wir die perfekte Lösung dafür bieten, weil bei einer Haartransplantation die Haardichte gar nicht deinen Vorstellungen halt entspricht. Ne? Das ist halt wirklich, du musst überlegen, auf dem Kopf gibt es 60.000 Haare und jetzt wollt ihr mir mal erklären, wie ein Arzt 60.000 Haare verpflanzen kann. Oft wird ja von 4.000 Grafts gesprochen und Co. Und ich wollte ja auch mir die Haare transplantieren lassen, bis ich dann halt in so eine Community gekommen bin und viele Ergebnisse gesehen habe, die, wo ich wüsste, das würde mich niemals zufriedenstellen, weil das nicht volles Haar ist oder auch kein Haar ist, wo ich mich mit identifizieren könnte, was einfach weiter Licht aussieht. Mhm. Und dann kommt der wichtigste Unterschied, nämlich, dass alle Jürgen Klopp dann vor Augen haben, der ja wieder volle Haare hat. Aber der Jürgen hat damals sich nur die Geheimratsecken mit einer Haartransplantation hier in Düsseldorf auffüllen lassen. Und mit dem Dr. Wilno hatte ich mich auch lange ausgetauscht, der das gemacht hat. Der sagte auch, in meinem Fall, wenn du das Haupthaar komplett transplantieren musst, ist das Ergebnis vielleicht nicht so, wie man sich das vorstellt. Ne? Und das ist halt die Illusion, die viele haben, dass man sich die Haare reintackert und dann ist wieder alles gut wie früher. Dem ist leider nicht so. Ne? Und die kann auch wieder ausfallen und vielen ist nicht bewusst, dass du mehrere Operationen brauchst. Und wenn ich euch jetzt sage, dass 40% unserer Kunden schon eine oder mehrere Haartransplantationen hatten, dann wird einem auch bewusst, dass das nicht die Lösung ist.
Was kostet das?
Eine Haartransplantation? Ja. Das ist ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt ja in Istanbul einen eigenen Markt für sich gefühlt, ne? Weil da gibt es ja viele renommierte Ärzte. Da haben wir uns gar nicht so extrem mit auseinandergesetzt, weil auch da der Markt, glaube ich, sehr undurchsichtig ist. Da gibt es von 2.500 Euro in Ankara bis 15.000 Euro Kö oder vielleicht 5.000 Euro Dortmund. Es gibt alle Preise.
Mhm. Crazy, ja. Okay. Und
das
dann?
Heißt, das heißt, ihr sitzt aber da in einem ganz anderen Segment und könnt da natürlich auch Leute bedienen, die eventuell jetzt nicht so diesen Ausflug nach Ankara machen möchten, irgendwohin, wo es vielleicht dann günstiger ist, sondern es lieber hier machen würden oder da ein bisschen mehr Vertrauen auch suchen und auf Qualität Wert legen und die könnt ihr ganz anders abholen.
Einmal das und man muss ja auch wissen, das Ergebnis, ne? Also wenn man sich unsere Kunden und Ergebnisse anguckt von unserem Haarsystem, dann ist es ja wirklich so, dass du volles Haar hast, wo du reingreifst, wo du nur ein bisschen Haarwachs nimmst, da träumt jeder Haarlose von. Du durchs Haar geht und dann stehen die Haare, ne? Das kennst du ja vorher nicht. Und oder hast das verlernt, weil deine Haare ausgefallen sind und du hast Volumen zu 100% oder wenn du willst sogar bei uns zu 150%. Wir haben verschiedene Volumengrößen. Wir haben verschiedene Haarfarben, Voluminas, alles Mögliche, alles, was du dir vorstellst quasi, um quasi das perfekte Ergebnis für dich zu erzielen. Und wir treffen eigentlich immer zu 100% genau die Vorstellung, die du hattest, ne? Oder übertreffen sie im Idealfall.
Jetzt nochmal vielleicht so ein Fragezeichen aufzulösen. Also es gibt bestimmt Hörer, die das klassische Toupet nicht mehr kennen, weil sie wissen, so ist lange her. Und was ist ein Haarsystem und was ist der Unterschied zu einer Transplantation? Vielleicht, um das mal, dass du mal erklärst, was ist das überhaupt und wie wird das, wie funktioniert das, damit wir diese Klammer mal auflösen? Weil ich glaube, viele Zuhörer haben die gerade aktuell.
Ja, also was ich immer da, womit ich anfange, ist, dass Toupet so ein Wort ist, ne? Es gibt, also Französisch ist eine ganz tolle Sprache, finde ich, also eine der schönsten Sprachen, die wir haben in Europa. Aber Toupet ist somit das hässlichste Wort, was die in ihrem Wortschatz leider haben. Und ein Toupet ist klassisch einfach ein Haarteil, wo ich Haare habe in einer Montur, die ich mir dann auf dem Kopf quasi mit so Clips früher an meinem eigenen Haar befestigt habe, an dem Seitenhaar, was wir gerade gelernt haben, was nicht ausfällt.
Deswegen sind die manchmal weggeflogen.
Genau, wenn die nicht richtig fest waren. Das glauben wir alle, sind die weggeflogen und in der Technologie etc. Wir haben uns halt diese Technologie zu Nutzen gemacht und das halt weiterentwickelt auf eine neue Ebene. Das Grundprinzip quasi von einem Toupet ist ähnlich, weil man das Eigenhaar sich zu Nutzen macht. Man möchte quasi die Haare, die man an der Seite hat, nutzen, um dann obendrauf Haare zu platzieren. Aber mehr unterscheidet sich, also der Rest unterscheidet sich komplett zu unserem Produkt. Unser Produkt ist eine hauchdünne Folie oder eine ganz, ganz dünne Netzstruktur, die dann geklebt wird und wo das Haar, sieht aus, als würde das aus der Kopfhaut schießen. Wir nennen das Injected Hair. Und dieses Injected Hair ist quasi dann in diese hauchdünne Trägermaterial eingesetzt und du kannst dann, es wird geklebt, ne, mit medizinischem Kleber, der also auch hautfreundlich ist, und dann kannst du damit Fußball spielen, Fallschirm springen, Trampolin springen, tauchen, Sauna, wir haben alles schon probiert, und kannst damit echt viel machen, ne? Und bei einer Haartransplantation hast du eigentlich den gleichen Effekt. Du machst dir die Eigenhaare zu nutzen, die du noch an der Seite hast, und die werden transplantiert durch eine Operation, die in Einheiten, dann oft eine Einheit dann 10 Stunden dauert, wo dann halt versucht wird, diese Haare dann zu transplantieren, und die müssen dann angenommen werden von der Kopfhaut. Und dann im Idealfall wachsen die nach. Das dauert dann oft 12 Monate, bis das erste Ergebnis überhaupt sichtbar ist. Dann rennst du 12 Monate halt einem vernarbten Kopf rum. Und dann
sieht es auch aus wie so ein Preisboxer manchmal, ne?
Genau, das ist halt ein Problem daran, und die Nebenwirkungen auch, ne? Oft musst du Finasterid auch nehmen, das ist viel nicht bewusst, damit die Haare angenommen werden, sagen die Ärzte. Das ist ein Medikament, das empfehle ich keinem, ne? Und hat auch einen roten Handbrief in den Apotheken. Wenn du das kaufst, dann gibt's einen Brief dazu mit so einer roten Hand. Wir empfehlen nicht, dass sie dieses Medikament nehmen, wegen der Nebenwirkung.
Ach du Scheiße.
Aber trotzdem nehmen das viele, ne?
Weil es einfach der... Es ist so krass, also dass jemand, der betroffen ist, ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen, ich habe den Nachteil, ich bin einfach, sehe halt einfach graus aus wie ein Weihnachtsmann schon seit ich Anfang 30 bin. Also ich bin halt grau. Mhm. Und aber das ist was, da denke ich, da kann ich mit umgehen, ne? Also ich fange jetzt nicht an.
Steht dir ja sehr gut.
Es gibt ja Leute, die färben das, die sehe ich auch sofort. Also ich erkenne jeden sofort, der seine Haare färbt, und manchmal im Fernsehen bei Anne Will irgendwelche Experten, denke ich mir so, Euder, du
wenn
bist,
die anfangen zu schwitzen, ne?
Du bist 67 und du hast pechschwarzes Haar. Das ist nicht normal. Also, ne, so, ja. Aber jemand, der Haarausfall hat, ich bin nicht betroffen, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ist das so krass, dass man sagt, so, scheißegal, wie groß die Kröte ist, ich steck erst dran, dann schluck ich die runter, egal was. Also ich will dieses Problem gelöst haben. Ist das so krass?
Also es ist wirklich krass, weil die Wahrnehmung, es gibt ganz viele Studien, ne, die Wahrnehmung der Leute, die Haarausfall haben oder keine Haare haben, auch von Frauen zum Beispiel, ist halt wirklich so, es sind eher Männer, die nicht so stark sind, die nicht so ein Selbstbewusstsein ausstrahlen, nicht so gesund aussehen. Also es gibt viele Nachteile, wo du einem Mann, der keine Haare hat, vielleicht auch nicht so viel zutraust wie einem Mann mit Haaren. Und ich sag mal so, selbst der reichste Mensch der Welt, Jeff Bezos, hat keine Haare, also es gibt kein Wundermittel aktuell dagegen. Finasterid ist halt ein Mittel, das funktioniert, aber nicht bei jedem, und hat halt unglaubliche Nebenwirkungen, die das quasi eigentlich verbieten, das zu nehmen.
Ich habe das hier gerade mal recherchiert, also ich werde da jetzt nicht ins Detail gehen, aber
ja, das schon
findet kein Mann gut.
Nein.
Nee.
Okay.
Es greift halt in den Stoffwechsel ein, Hormon, und dann hast du, wenn du Pech hast, auch ein Leben lang Probleme. Ne? Also wie gesagt, ich bin froh, dass es bei mir wieder alles intakt ist, aber das ist echt heftig. Und das war auch mein Ursprung, weil ich gemerkt habe, es gibt keine Lösung. Und Haartransplantation ist auch für jemand, der volle Haare haben will, wo man das nicht sieht, auch keine Lösung. War das der Grund, warum wir gesagt haben, wir revolutionieren das Toupet, weil das eigentlich eine tolle Grundsubstanz ist. Und man kann damit so viel machen, und das Produkt gibt so viel her, dass du einen unsichtbaren Haaransatz hast und wieder volles Haar hast, mit dem du alles machen kannst, was du dir vorstellen kannst. Und das war der Ursprung.
Also ich finde das ja mega spannend, das zu beobachten. Und es gibt ein Video, kann ich euch mal empfehlen, gebt mal auf Instagram. Es gibt so einen ganz geilen Typ mit langen Haaren und so einem Schnauz, so einen richtigen Bart und mit so langen Haaren, und der hat so eine Halbglatze, und der kriegt so ein Ding aufgesetzt, und danach sieht er aus wie der letzte Motherfucker. Voll geil.
Ja, ja.
So eine richtige Type. Und du siehst halt den Unterschied, wie krass und was auch mit dem passiert, als er das Ding aufhat, und der sieht das Video, in dem Video dann wieder mit mit dem Fifi dann, in Anführungszeichen, einfach agiert.
Was übrigens das viel schönere Wort ist, ne? Hab ich gerade schon gedacht.
Genau, richtig. Ja. Aber das ist so ein Unterschied, und was das mit dem macht und wie der danach, was der für eine Performance hat, einfach in der Capture, in dem Video da, das ist unfassbar. Das müsst ihr euch mal angucken.
Aber jetzt mal an Butter bei die Fische. Bei der Performance, ja, also wenn man dann wieder kann und so, und hält das auch?
Das System.
Wenn es da mal zur Sache geht.
Genau. Also das auf jeden Fall. Ne? Wir haben auch einen Real Talk bei uns auf der Seite, wo einer unserer OC Idols darüber spricht auch. Ne? Also
ehrlich?
Ja, Sex mit Haarsystem heißt der.
Okay.
Heißt der Real Talk. Und ja, also auch für Familienväter, ne? Wenn so ein Kind einfach mal daran reißt, so eine Vierjährige oder ein vierjähriger Sohn, vierjährige Tochter, gar kein Problem, ne? Das hält ohne Probleme, da muss man sich keine Sorgen machen. Es ist ein alltagstaugliches Produkt und es kam in Verruf in den 70er Jahren dann danach, 80er Jahren, wo man sagte, das fliegt weg etc. und ist dann gestorben eigentlich, hat dann keinen Zuspruch mehr gefunden, weil man sagte, das kann ja nicht sein, dass ich was auf dem Kopf klebe. Und wir haben das jetzt durch eine neue Marke und natürlich auch eine neue Technologie revolutioniert und sind ja haben die große Mission, dass wir wieder Selbstbewusstsein auf die auf Europas Köpfe bringen möchten. Ne?
Ich muss jetzt aber auch mal zum Anfang gehen,
ja, gerne.
Weil ich hatte ja gefragt, wie seid ihr, was war denn das erste Ding, was ihr gemacht habt? Habt ihr sofort gedacht, okay, wir wollen so ein Haarsystem machen, was man aufkleben kann und ihr müsst ja irgendwie mal losgelegt haben oder das für euch validiert haben, das ganze Thema.
Genau, es gab ja, das ist ganz einfach, es gab, nachdem ich dann Finasterid genommen hatte und alle anderen Möglichkeiten konsolidiert hatte, gab es ja keine Lösung für das Problem. Und dann blieb ja nur noch die Möglichkeit, wir müssen externe, nicht meine eigenen Haare, obendrauf.
So, und dann, wie ging das dann weiter? Habt ihr dann so ein Research-Team gehabt, die dann überlegt haben, was sind die besten Kleber, was sind die besten Haare,
genau, dann,
wo kriegen wir das her?
Und genau, dann
so
habe ich den Linus
gehabt, oder?
Dann habe ich den Linus, ich habe dann in meinem Umfeld geguckt, in meinem Netzwerk, wer könnte so ein Produkt quasi bauen? Und das war dann Linus, der war zu der Zeit Doktorand bei ThyssenKrupp. Und er sollte eigentlich dann nach Chicago gehen und ein Stahlwerk dort leiten. Und dann hatte ich ihm in Essen-Rüttenscheid abends auf ein Glas Wein, als wir uns lange nicht mehr gesehen hatten. Den habe ich übrigens damals im Studium kennengelernt bei diesem Businessplan-Wettbewerb. Der hat nämlich Metallurgie studiert und Co. und dort promoviert an der Uni. Und da hatten wir uns kennengelernt. Und dann habe ich ihn kontaktiert, 5 Jahre später. Sogar länger, 8 Jahre später. Und da hat er gesagt, pass mal auf, Alessandro, ich bin dabei. Ich finde es total geil. Und dann hat er, das waren 1,5 Jahre wirklich, sich den ganzen Markt angeguckt, überhaupt was braucht man etc. und hat strategische
also schon,
Partner.
Schon hat war ein längerer Zeitraum.
Auf jeden Fall.
Bis also, ihr mit einem ersten
Produkt. Das Produkt war ganz,
erstmal da war.
Das war ganz heftig, Höhen und Tiefen, wie das immer so ist. Und wir haben 2 Jahre lang wirklich an dem perfekten Haarersatz dann gearbeitet.
Also so
und geforscht.
Das war schon so nicht mehr so Lean Startup mäßig, sondern ihr habt das wirklich ausgefeilt.
Ja, das lief dann nebenbei, weil man ja auch keinen Umsatz hatte. Ne? Und da haben wir echt lange dran gearbeitet und
also das muss man natürlich, ich frage deshalb, weil ne, das ist jetzt ein ganz anderer Case im Vergleich zu den, die wir vorher besprochen haben, weil das braucht ja einfach eine gewisse Zeit und auch ein gewisses Investment dann wahrscheinlich an Zeit und auch Ressourcen monetär, das heißt so ein Ding aufzubauen.
Ja, auf jeden Fall, da war auch die Erfahrung dann wichtig, ne, weil du musstest ja auch viel Investment in das Produkt quasi leisten, ne, das haben wir dann gebootstrapped mit eigenen Mitteln, da wo es ging.
Jetzt mal kurz Randnotiz, Bootstrap, Vokabel, versteht vielleicht nicht jeder, was heißt das
eigentlich? Genau, also das heißt, dass du es aus eigenen Mitteln so lange wie möglich versuchst zu finanzieren. Ne? Das heißt, vielleicht sogar bevor eine Bank einsteigt, weil die will ja auch ein Produkt sehen. Die sagt dir nicht vorher, pass auf, wenn ihr jetzt das neue Haarsystem bauen wollt, geben wir euch mal eben hier ein paar Kracher. Das ist dann natürlich etwas schwieriger. Ja. Ne? Das geht dann einfacher für einen Vertrieb und eine Expansion, wenn du schon Learnings hast. Ne? Mhm. Genau. Und dann haben wir quasi das gebootstrapped und haben dann nach 1,5 Jahren, 2 Jahren mit den ersten Versuchen, wo die Models gesagt haben, die wir dann hatten, das ist mega geil, Jungs, damit könnt ihr es machen. Wo das auch nach 6 Monaten noch super hält, wo die Haarqualität noch gut war und wo man dann sagt, das ist wirklich marktauglich und das kann man wirklich auch einem Werner aus München, einem Marco aus Stuttgart und wir haben sogar letzten Monat einen Kunden aus Nigeria gehabt, der dann extra aus Nigeria gekommen ist, dass du solchen Menschen dann sagst, komm, wir haben hier was und dann reist du damit nach Hause und beginnst dein neues Leben wieder mit Selbstbewusstsein. Ne? Und das funktioniert.
Halbes Jahr, nicht, dass wir die Erwartungshaltung so hochschrauben. Heißt aber nicht, halbes Jahr nicht anpacken, sondern das heißt, dieses
Prozess.
Dieses Ding, dieses Haarteil oder wie nennt ihr das? Nennt ihr das
Haarsystem. Haarteil?
Haarsystem. Also ja. Das Haarsystem an sich hält so lange oder länger.
Genau, ein Haarsystem von uns hält 6 Monate und du wirst von uns quasi so ausgestattet und ausgebildet, dass du 6 Monate, es ist eigentlich wie mit Kontaktlinsen, kann man das vergleichen, kommst du ohne Probleme aus und kannst es selber wechseln zu Hause und brauchst im Idealfall, wenn du dann geübt bist, es gibt auch eine eigene Plattform dafür, wo wir Tutorials haben zum und Features, wie kannst du dein Haarsystem, was kannst du alles rausholen aus deinem Produkt, aus deinem neuen Haar, wo die Kunden dann geschult werden nochmal und dann kannst du sagen wir, nach 4 Wochen bist du schon ein Profi und kannst dann ohne Probleme mal eben in 1,5 Stunden das Haarsystem wechseln und siehst danach wieder aus wie George Clooney.
Wechseln heißt, du musst das runtermachen, du musst dann was, die Kopfhaut rasieren oder
genau,
was?
Genau, weil manche Kunden haben ja noch Haupthaar. Ja. Nicht alle haben eine Glatze dann direkt oder eine Halbglatze und du rasierst die Haare. Reinigst das einmal und dann wird das wieder aufgeklebt und manche Kunden machen das im 10-Tage-Rhythmus, manche machen das im 3-Wochen-Rhythmus. Wir haben einen Lufthansa-Piloten als Kunden, der macht das alle 6 Wochen. Das ist muss jeder für sich selber wissen.
Und wie lange hält so ein Ding dann? Muss man die austauschen oder?
Das hält quasi 6 Wochen, ne? Und 6 Monate. Und danach
gibt's da irgendwie so ein Mindesthaltbarkeitsdatum, jetzt nicht von dem Festhalten, sondern von der Qualität der Haare dann, oder?
Genau, also die Haare sind ja nicht mehr versorgt mit Nährstoffen.
Eben,
wir haben so ein Treatment, das packst du jeden Morgen rein. Und wir sagen, nach 6 Monaten sieht das noch gut aus. Ja. Aber dann macht es schon Sinn, neue Haare zu nehmen, weil du natürlich, irgendwann werden die strohiger, verknoten halt, ne? Und dann ist es quasi nicht mehr das gleiche wie das Seitenhaar, was du hast. Und wir wollen ja, dass das keiner sieht, im Idealfall, ne? Und deswegen wird das Haarsystem ja so quasi geklebt, dass sich die Haare in deine noch bestehenden Haare, dass sie dort reinfallen und dass man dadurch quasi nichts sieht und es ein unsichtbarer Haaransatz ist.
Das ist aber, das Haarsystem ist Echthaar.
Echthaar.
Aus Indien, whatever.
Genau, es gibt europäisches Haar, es gibt indisches Haar. Und in Indien ist es so, warum der Markt auch so stark ist. Immer wieder hört man in der Branche indisches Haar. Es liegt daran, dass die Inder Haare spenden bei buddhistischen Veranstaltungen. Und das haben wir auch jetzt in Corona gemerkt, weil es gab durch die Corona-Krise weniger buddhistische Veranstaltungen und dann gab es eine Knappheit auf dem Markt für eine kurze Zeit.
Patrick, da könnten wir doch auch mal einspringen.
Voll genau. Gut.
Oder?
Auf jeden Fall. Wenn man mal so eine richtig strohige, graue Matte haben will, bin ich auf jeden Fall im Stüssel.
Ja.
Nee, aber das ist wirklich so, also das ist dann ein Haar, was die spenden und dann wissen die, dass das gespendete Haar dann durch euch mit viel Geld verkauft wird, oder?
Ja, das heißt, also bei uns ist es ja so, dass wir quasi mit dem Haar wieder was Tolles anfangen. Ne? Du schenkst quasi...
du bist ein Engel.
Ja, ist ja so. Ne?
Schenkst ein neues Leben.
Ja, aber wenn man sich mal unsere Bewertung anguckt, unsere Community, wir haben so eine richtige Community geschaffen, ne? Also so eine Familie, die Kunden kommen auch in eine gemeinsame Facebook-Gruppe. Wenn die den Laden verlassen, kriegen die direkt eine Nachricht, tritt doch der Community bei und dann tauschen die sich untereinander aus, helfen sich, die haben alle gemeinsam dieses Gefühl, wir haben hier mit diesem OCH-System eine komplett neue Chance auf ein Leben, wo wir uns nicht mehr verstecken müssen, wo wir trotzdem auf Partys gehen können und Co. Also bei manchen Männern ist es wirklich schlimm. Du hast einfach ein Bad Hair Day und bei manchen ist es wirklich so, es ist ein Bad Life, ne? Du hast nicht mehr wie früher quasi die sozialen Kontakte und Co.
Das heißt, ihr habt ihr habt ein echtes Problem damit gelöst. Und ihr habt ein Geschäftsmodell daraus gemacht, was ja auch so ein bisschen Recurring Revenue dann hat, ne? Dadurch, dass die Leute ja dann quasi bei euch bleiben.
Genau, also wir versuchen das Haarsystem auch, wir entwickeln das gerade weiter, dass die Haarqualität noch besser wird. Ne? Gerade die Sonne ist ein großer Feind, weil Haare ja von euch ja auch bleichen. Ne? Mhm. Und wenn die Haare von euch werden abgeschnitten alle 3-4 Wochen, auch oben auf dem Kopf oder 5 Wochen und beim Haarsystem ja nicht. Das bleibt ja 6 Monate auf dem Kopf. Und da ist es so, dass wir entwickelt haben, dass sich das Haarsystem nicht mehr verfärbt. Ne? Die Haare, wenn du normale Toupet-Träger fragst, die sagen, ich bräuchte eher schon ein System, weil, oder ein Toupet, weil das verfärbt sich und das ist bei OC nicht der Fall.
Aha, durch die Sonne bleicht es dann quasi aus. So,
genau, oder? Genau. Und auch Extension-Trägerinnen bei Frauen kennen das. Ne? Ah. Die bedienen sich ja auch solcher Tricks. Und das ist auch indisches Haar oft. Und die verfärben. Aber wir haben da eine spezielle Formel und da hat der Linus, war da sehr, sehr fleißig und hat das entwickelt, ne?
Ah, mega. Ja. Und dann ist es so, dass wenn, das ist quasi eine Entscheidung, du kannst jetzt sagen, entweder gehe ich mit OC Hair mein Leben lang oder ja, ich habe irgendwann wieder Bad Life.
Das Gute ist bei uns. Klassisches Login-Produkt.
Ja, voll.
Also Lifetime Value ist hoch, klar, aber wir ermöglichen den Kunden ja auch viele verschiedene Produkte zu testen und Co., ne? Mal lange Haare, mal kurze Haare. Wenn du grau wirst, sind wir dein Begleiter. Also es sind coole Prozesse. Und wenn du mal wieder auf eine Glatze Bock hast, machst du dir eine Glatze, ohne dass du irgendwelche Folgen hast. Ne? Bei einer Haartransplantation kannst du das nicht. Oder es sieht blöd aus, weil du dann die Narben siehst, der Grafts. Ne? Und das ist natürlich auch so ein Thema bei uns.
Und das heißt aber auch, du guckst jetzt ganz entspannt auf die Zukunft. Für dich persönlich.
Genau.
Was das Thema
ist. Also nein. Also wir wollen das natürlich weiterentwickeln. Wir sind
also habe ich das nicht gemeint. Aber so. Du hast ja am Anfang gesagt, ne, du hast dieses Schütthaar und
ach so, ja.
Du bist in Stage One. Und das heißt, für dich ist aber auch dieses Thema jetzt erstmal, dadurch, dass ihr die Lösung habt, safe.
Genau, richtig. Also diese Panik, die man immer hatte, ne, und dieser Moment, der hat sich wirklich entspannt bei mir, ne? Weil ich weiß jetzt, es gibt die Lösung, mit der ich auch sehr, sehr gut leben kann und auch möchte. Und da ist man wirklich ein Stück weit erleichtert.
Und was sagt denn eine Frau, wenn die rauskriegt, dass du dir so ein Fifi auf den Kopf klebst?
Das ist das Gute. Wir haben Kunden, die sagen das, man, auch weil sie es lustig finden, die sagen das an der Familie nicht oder der Partnerin. Und die, also die hat das dann nicht mitbekommen, eine Woche lang oder
anderthalb
Wochen.
Ja, aber irgendwann kriegst du das ja mit.
Und dann hat er es gesagt, ne, so abends ganz trocken, du übrigens, ne, ist dir was aufgefallen an mir? Und dann, ja, du hast ja die Haare gefärbt, sagen viele, ne? Oder du bist dünner geworden, ne? Das sind so die ersten Reaktionen, weil Haare so viel ausmachen, das glaubt man gar nicht. Okay. Es gibt ja Kunden bei uns, die haben einen diffusen Haarausfall und noch keine Glatze, so dass man den Unterschied so extrem gar nicht merkt, aber für einen selber ist der groß, ne? Und auch für den, merkt man ja auch beim Betrachter, der hat eine Veränderung gespürt, der wird aber niemals auf die Idee kommen, dass das was zu tun hat mit dem Haarsystem, ne? Und die sagen dann so, ja wow, ne? Unglaublich, ich habe das nicht gesehen. Und wenn das für dich wichtig ist, ich finde es auch, sieht toll aus, dann mach das gerne. Ne? Ich habe ja auch Extensions. So, und wenn du so möchtest, die werden ja auch immer moderner und beliebter, muss man ja auch einfach mal sagen. Viele Frauen geben es auch nicht zu, aber
ist jetzt eine Frage, die ich mir stelle, weil am Ende des Tages fakest du ja ein bisschen dich selbst, ne? So ja, gegenüber deinem Partner.
So ein Push-Up.
So, ne? Genau. So wie so ein Push-Up. Der kommt irgendwann auch raus. Wenn du den dann aufmachst und dann irgendwann, was ist das hier?
Ja, aber das Haarsystem, du gehst ja damit schlafen. Du lebst ja damit eigentlich 24 Stunden und du wechselst es im Badezimmer dann quasi anderthalb Stunden, zwei Stunden brauchst du dafür für einen kompletten Service und Wechsel. Das heißt, wenn du zwei Haarsysteme hast, das eine hast du auch gereinigt, schon für den nächsten Wechsel, dann bist du wieder safe für 3 Wochen. Und hast 3 Wochen wieder volles Lebensgefühl.
Das heißt, du kriegst 2 so Systeme und dann musst du das eine waschen und bügeln und so und das andere kannst du tragen.
Genau,
so ungefähr. Also du wechselst die wirklich dann.
Du wechselst das dann, genau, richtig. Und dann hast du dadurch auch eine längere Haltbarkeit und du lebst halt wirklich, das ist ganz, ganz wichtig, du lebst ja mit dem System, das ist ein Teil von dir. Das ist ja nicht wie ein Push-Up, wie du gerade sagtest, den man dann ablegt und dann fällt das auf. Also es sieht ja keiner, wenn du es nicht möchtest und es weiß auch keiner, wenn du es nicht möchtest. Es ist ein Teil von dir und ein Upgrade, was bleibt. Ne?
Ja. Mann, crazy. So, jetzt lass mal, überlege ich gerade zu, was sind Stolpersteine? So, jetzt sitzen wir hier in Düsseldorf. Du hast deine Leute, die kommen selbst aus Nigeria hier hin, um hier sich das Ding anpassen zu lassen. Wenn du das hochskalieren willst, brauchst du ja quasi Partner, Friseure, die die Haarsysteme auch in München anpassen.
Aktuell ist es so, dass nur 15% unserer Kunden aus NRW kommen. Ne?
Ja, die kommen hier hin. Die kommen dafür. Hierhin. Genau. Aber wenn du das richtig groß machen willst, die Leute kommen ja nicht aus New York nach Düsseldorf.
Das ist vollkommen richtig.
Und da sitzt
wer
schon
weiß, ein Wettbewerber. Wer weiß, Düsseldorf ist schon eine schöne Stadt. Ne?
Ja, ja, ja. Also, das kann man weiß, ja auch, was ich meine. Also wenn man das ja jetzt
lecker
richtig
Fleisch hoch, am Markt hier.
Genau. Wenn man das jetzt richtig hochskaliert auf die Welt und die Welt, da gibt es Märkte, die hat, glaube ich, kein Problem. Asien ist nicht so der Haarausfallmarkt wie Europa. Und also, USA?
Kann ich dir sagen, gerade dunkelhaarige Nationen haben auch ein richtiges Problem bei dem Thema.
Ich kenne keinen Japaner mit einer Glatze. Kennst du einen? Fällt mir gerne ein. optisch sehe ich das nie in der Stadt.
Vielleicht
haben die wenig graue Haare und.
Nee. Hab ich auch noch
nie gesehen. Aufgefallen, dass ein Aber Japaner.
Kann ich dir so sagen und unterschreiben?
Gibt es.
Auf jeden Fall.
Okay.
Ja.
Also ist das auch im Markt?
Auch Inder. Ne? Wir haben auch indische Kunden, viele verlieren halt leider Haare. Ne? Keine ja, ist Nation
ja
ist verschont.
Ja, ist ja gut, ist ja gut.
Ja.
Das heißt, entweder kommt ihr hin oder ihr müsst irgendwann Niederlassungen in der Welt aufmachen.
Genau, also auch aus Service-Sicht macht es natürlich irgendwann Sinn, ne, dass man weitere Städte in Deutschland, gerade die großen 7, sag ich mal, von Hamburg runter bis München, dass man da vertreten ist. Und auch die Schwelle für den Kunden, sag ich mal, 5 Stunden oder 6 Stunden, oder wir haben auch viele Kunden aus der Schweiz und aus Österreich, wenn die Kunden dann 10 Stunden Reise mit Verkehr oder Flug auf sich nehmen, ne, dass man da auch einfach unterstützt und sagt, guck mal, das ist um die Ecke, 1 Stunde Anreise oder 2 Stunden Anreise maximal, und dann hast du wieder für 6 Monate Haare. Ne? Und da werden wir auf jeden Fall, da sind wir auch gerade schon dabei, auszuloten, dass wir dieses Jahr einen weiteren Standort eröffnen. Und den wahrscheinlich nicht in NRW.
Wie viel Geld lässt ein Mensch mit Haarsystem in einem 30-jährigen Leben bei euch?
Wenn er 30 ist.
Wenn er 30 ist und anfängt und irgendwann mit 60 entscheidet, so jetzt lasse ich die Glatze stehen, ist es mir egal.
Ja, das kann man ja.
Aber bis dahin, in den 30 Jahren, habt ihr das so weit weiterentwickelt, da bleiben die bei euch.
Genau.
Ja, ich überlege also, nur, weil das ist ja auch ein Value, ne? Das kostet ja auch Geld, das
Ding. Also die Lifetime Value, so sagt man ja so schön in der Startup-Sprache oder allgemein bei Produktlebenszyklen, die du hast, ist bei so einem Haarsystem natürlich hoch, ne? Und das war natürlich auch am Anfang, als wir den Case konsolidiert haben, eine ganz spannende Thematik. Aber muss sagen, für den Kunden, er hat ja keine Nebenwirkungen und Co. und hat dann die Möglichkeit, auf den Monat runtergebrochen, für 150 bis 200 Euro wieder volles Haar zu haben. Und manch anderer investiert das in teure Klamotten etc. Und da sage ich immer ganz gerne, stellt euch einen Brad Pitt vor in einem 800-Euro-Pullover. Jetzt hat er keine Haare. Und einen Brad Pitt in einem H&M-Hoodie für 25 Euro mit Haaren. Für wen entscheidet sich die Frau? Und dann ist oft die Entscheidung ganz klar, gerade in der Damenwelt. Und wie gesagt, es gibt viele Männer, denen steht eine Glatze. Und es gibt viele Leute, die haben damit ein Problem. Und denen helfen wir extrem mit ja, so einem Produkt.
Ne? Ich glaube halt so ganz ganz schlimm ist halt die Übergangsphase. Ne? Also entweder entscheidest du dich und ziehst es durch und das steht dir.
Ja.
Ich habe ein paar Jungs damals in der Schule noch gehabt, die fing das schon an. Und die haben da schon gesagt, weg.
Mhm.
Ne, und haben das irgendwie durchgezogen. Aber ich glaube schon, dass das, je nachdem wie das läuft, echt Kacke sein kann. Und dann ist das natürlich eine super Lösung. Mega gut.
Ist auf jeden Fall ein spannender Case, muss
aber
ich sagen.
In diesem Business Case, da müssen wir nochmal tiefer einsteigen bei Gelegenheit. Vielleicht machen wir da nochmal ein Add-on. Mhm. Deep Dive into
Insights OC. Ja.
Insights OC,
ja, weil
genau.
Ich glaube, du hast ja da auch sowas, was hier, wie heißt denn das nochmal, Kack. Customer Acquisition Cost kannst du ja voll raushauen, wenn du so einen riesen Lifetime Value hast.
Einmal das, also die Neukundengewinnung, also du hast, also wenn der Preis für einen Neukunden bei uns, ne, also das muss man auch nochmal sagen, da muss ich ein großes Lob auch an den Janosch, meinen Co-Founder, der Janosch Blum, den ich damals bei Eismann kennenlernen durfte, der da von Foodlocker geholt wurde, der in dem Team von Sebastian auch war und der das Performance Marketing gemacht hat. Wir haben durch den Case bei OC, weil es ist ein Logistik-Case, ne, wir importieren ein Haarsystem aus Asien und haben dort unsere Lieferanten, haben mehrere. Dann ist es auch ein E-Commerce-Case. Wir haben ja einen Shopify-Shop, wo wir quasi ja da auch viel lernen. Ne? Unsere Kunden brauchen ja Pflegeprodukte etc. Die habe ich hier einmal aufgestellt für euch. Ne?
Mhm.
Passen auch zur Marke und dem Design. Und haben da auch ja, Logistik, E-Commerce, Marketing, dann das ganz spannende Feld, was mich total inspiriert hat, Handwerk. Ne? Wir haben Friseure, die dann mit Salesforce arbeiten und Slack und Co. Und ich glaube, wir sind so einer der wenigen Friseursalons in Deutschland, wo die Friseure und Friseurmeister und Gesellen da mit der Software von morgen rumhantieren. Und das ist total cool. Ne? Also wir bringen so Millennials-Digitale zusammen mit Handwerkern und das ist total inspirieren, ne? Und bringt auch in der Unternehmenskultur bei uns viel Energie und Drive mit. Ne? Also Das macht total Spaß.
Das heißt, du brauchst auch wirklich dieses Handwerk von einem guten Friseur, um dieses Haarteil anzupassen? Also sind die, wenn man die jetzt in der Rohfassung bekommt, sind die unisono, gibt es ein Standardmodell?
Genau,
in Modell verschiedenen A Längen. Heißt verschiedene Längen, die sind einfach nur X in der Länge geschnitten und die muss auch jemand erstmal an die Person anpassen durch einen richtigen Haarschnitt quasi.
Richtig. Und wir treffen auch deine Haarfarbe, ne? Also das ist auch ganz easy. Es gibt gar nicht so viele unterschiedliche Haarfarben, wie man denkt. Also wir treffen von euch beiden definitiv die Haarfarbe. Wenn wir möchten, wir können gleich mal nach nebenan gehen und direkt loslegen. Und haben da quasi die Möglichkeit, mit einem Stylisten den Kundenwunsch auch umzusetzen. Die kommen oft mit Bildern, die sie inspiriert haben und Co. auf einen zu.
Ja. Und die kommen dann mit ganz neuen Ideen oder was?
Genau,
was
vorher also nicht ging. Richtig, genau. Und wir müssen dann das Produkt veredeln auf dem Kopf und das machst du mit guten Friseuren. Ne? Und da haben wir eine OC Academy ins Leben gerufen und bilden die Friseure in einem digitalen Assessment Center und Co. Aus, damit sie quasi auf höchster Ebene die Haarsysteme zuschneiden, weil du hast ja nur einen Schnitt, ne? Wenn du dich verschneidest, das wächst ja nicht nach.
Alter Schwede, genau. Das ist aber mit Arbeit, mit Druck,
ja. Richtig, ja. Aber macht Spaß und funktioniert und wir kriegen immer das Ergebnis hin, was der Kunde halt möchte.
Ja, ich meine, mega geiler Case. Bin mal gespannt, wie das noch hingeht. Auf jeden Fall kann ich euch allen da draußen empfehlen. Guckt euch die Videos an. Da sieht man mal, was das für einen Impact hat, wenn man da so vorher, nachher. Alter Schwede, ist lustig zu beobachten. Gibt's Wettbewerber? Danke euch.
Es gibt Wettbewerber. Es gibt ja viele so Zweitha-Studios, gerade in dem Bereich Zweitha für Frauen durch Chemotherapie, Alopecia aerta. Das ist ja dieser genetische kreisrunde Haarausfall, wo es bei Frauen besonders auffällt, weil die können nicht sich mal eben eine Glatze schneiden. Das sieht ja dann direkt anders aus. Und genau, da gibt es halt viele Anbieter, die dann auch Haarsystem anbieten, also beim Mann. Aber das ist, die haben natürlich ein anderes Produkt als wir und die sind nicht spezialisiert auf Männer. Und wir haben uns die Challenge gegeben, dass wir gerade für Männer eine Plattform erschaffen möchten. Und irgendwann wird es auf jeden Fall OC Woman geben, aber da arbeitet eine eigene Abteilung, da haben wir schon ein paar Kandidaten, die das separat von uns machen, weil ich kann nicht als Mann behaupten, dass ich für eine Frau die perfekte Haarlösung bieten kann, weil ich mich gar nicht reinfühlen kann. Und das kann ich bei Männern halt garantieren. Ich weiß, wie sich das anfühlt.
Ja, voll gut.
Ich kann total mich in die Situation unserer Kunden halt reinbeamen und einfühlen. Und das kann ich bei so einem Thema Chemotherapie und so nicht, ne? Das ist ein ganz anderes. Aber
wenn man jemanden hat, der das schon mal irgendwie gestruggelt hat, das Thema, dann ist es der das auch wirklich.
Ja, und da haben wir einen coolen Ansatz gerade und da wird es bestimmt irgendwann von OC auch eine Lösung geben. Aber da werde ich nicht die treibende Kraft sein, weil das ist ein Thema, da muss man besonders vorgehen und aber auch toll, da machen Haare auch viel aus.
Krass. Wir haben immer dieses, also wir hatten ja eben schon so dieses Thema Advice und Tipps und so, das haben wir ja schon eigentlich ganz cool abgefrühstückt.
Auf jeden Fall, also richtig coole Insights.
Ja, danke
man,
euch.
Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, auch schon noch, da fallen mir noch 1000 Fragen ein, aber wir sind schon bei anderthalb Stunden hier
fast. Oh, wir müssen auf die Tube drücken.
Deswegen, ich glaube, da kann man, ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass man jetzt mal so als Ausblick mal so ein Best-of-Business-Tipps zusammenhaut von einigen Boys, kann ich mir ganz gut vorstellen.
Das macht Tribe. Fall, das macht echt Sinn, gut. Weil ich auch in spannend. Den Tribe sind auf jeden Fall schon mal ein paar gute Sachen mal rumgekommen.
Ich habe auch viele Tipps bekommen aus dem Tribe, muss man ja auch sagen. Ne? Auch jetzt hier einen speziellen Dank nochmal an den Florian Falk, der hat auch in gewissen Phasen, wo es bei uns echt wichtig war, wo auch das Wachstum dann angezogen hat, wertvolle Tipps gegeben. Ne? Und total cool. Also viele Boys waren daran beteiligt. Auch heute jetzt erster Podcast als in meiner unternehmerischen Tätigkeit. Danke an euch beide.
Ne? Gerne, gerne.
Hat total viel Spaß gemacht und viel gelernt auch.
Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Wir werden es weiter verfolgen. Alessandro, mea culpa. Wir müssen hier mal eine Bremse reinhauen. Wir haben alles raus. Viel, viel Erfolg. Wir drücken die Daumen.
Das ist lieb.
Auf Haare. Und mein Sohn hat lange Haare, der muss die abrasieren. Kann ich die hier verkaufen?
Genau. Wir haben eine Waage drüben und dann wiegen wir das einmal.
Laber, ehrlich?
Ach, Quatsch.
Okay. Schade, ich habe gedacht, ich könnte jetzt... Naja.
Wochenmarkt,
liebe,
ne?
Genau, Wochenmarkt, genau. Liebe Leute, stay tuned. Demnächst hier mehr.
Rock'n'Roll.